Schon wieder Sonntag. Check 24 Donnerstag. Schön, dass ihr dabei seid. Jo, das ging ja mal richtig in die Hose. War nicht besonders viel und nicht berauschend, was die deutsche Nationalmannschaft da geleistet hat. Zeit zum Handeln, auch für den Bundestrainer. Heimpleite, das ausgerechnet gegen Holland mit der falschen Taktik. Wie kann man zu Hause auf Konter spielen? Also bei uns gleich die schonungslose Analyse und der Ausblick auf das Spiel in Belfast. Außerdem kümmern wir uns um die vermeintlich kleineren in der Bundesliga. Die Kluft zwischen diesen und den Reichen wird immer größer. Und wir wollen Lösungsansätze finden. Dazu haben wir zwei Experten sozusagen eingeladen. Beide sind Geschäftsführer, der eine noch beim FC St. Pauli, der andere beim SC Paderborn. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich Andreas Rettig und Martin Cianforno. Wow, schwer. Ihr seid zu schnell. Hallo von Hagen und Ben. Oh, moin. Bin ich froh, dass ich jetzt Martin sagen kann, so, weißt du?
Gerne.
Andreas, 30 Jahre, bist jetzt dabei, kein Titel geholt. Woran hat es gelegen?
Es hat zu 4 Bundesliga-Aufstiegen gereicht.
Genau, wollen wir nicht verschweigen.
Ja, aber bisher hat es so einen ganz großen Wurf nicht gereicht, weil mich am Ende auch nicht der Verein verpflichtet hat, der hätte Meister werden können.
Und jetzt, sagst du, im Sommer?
Ja, jetzt kümmere ich mich um die Familie, freue mich auch drauf, dass wir ein bisschen mehr Freizeit haben. Und dass man ein bisschen zur Ruhe kommt.
Martin, alle sagen, Paderborn, ihr habt keine Chance. Warum nutzt ihr sie?
Weil wir es können. Also weil wir so selbstbewusst sind, zu sagen, wir können bestehen in der Bundesliga. Mhm. Das ist Neuland für viele Spieler, für viele Offizielle. Aber wir haben im letzten Jahr, glaube ich, gezeigt, dass wir doch eine gewisse Qualität haben. Und ich glaube, dass das auch reichen könnte.
Ah, ihr habt auch eine ganz schön hohe Erwartungshaltung. Dein Trainer zum Beispiel an dich.
Das ist natürlich eine Sendung, wo viele Fußballexperten zusammensitzen, wo viele was zu sagen haben oder auch nicht. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie es da läuft.
Er mag unsere Sendung nicht, oder was?
Oh, keine Ahnung, ich weiß, vielleicht ist das ihre Tourkutsche, weil ich gesagt habe, im Sportstudio mit der Torwand, da hat das ja auch nicht so geklappt bei ihm.
Deswegen. Hat er die Wand wenigstens getroffen?
Die Wand ja, aber ich glaube, die dahinter, ja.
Also Steffen Baumgart wird bestimmt intensiv zuschauen. Und so weiter Gäste heute Morgen. Ja, Sie kennen ihn. Er war lange Journalist. Nein, er ist noch Journalist und war auch lange beim DFB. Harald Stenger, so. Hallo. Der Europameister von 1996 da, Christian Ziegel. Er ist freier Journalist, Raphael Honigstein. Und unser Sport1-Experte, Reinhold Beckmann. Reinhold. Moin, moin. So, wie immer an der Stelle, Sie kennen das. Kleine Erfrischung. Ich betone es immer wieder, also alles alkoholfrei, kann sich die Runde schon mal stärken. Und damit sind wir bei Laura. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie alle hier sind an diesem Sonntagmorgen. Ja, und nach 3 Siegen aus 3 Spielen in der EM-Qualifikation gab es also jetzt den ersten Dämpfer für die deutsche Nationalmannschaft. Wie gerade schon gehört, 2-4 also verloren gegen die Niederlande. Und es gab viele Reaktionen, insbesondere natürlich direkt aus dem Nachbarland. Da haben wir mal ein paar für Sie zusammengetragen. Hups, da ist es weg. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Da, jetzt ist es wieder da. Zum Beispiel, der Telegraph hat geschrieben, Kuhmanns dominierende Mannschaft hat viel mehr Inhalt und Qualität als die Deutschen. Das ist also eine Reaktion. Aber wie gesagt, es gab einige Vetterbonus für Oranje nach einer Auferstehung in Hamburg oder auch Oranje in seiner tödlichsten Form. Also die Nachbarn haben sich natürlich gefreut, dass das Spiel am Ende so ausgegangen ist, aber wir natürlich auch nicht. Nach der 2-4-Pleite fragen wir deswegen, hat sich Joachim Löw gegen die Niederlande etwa verzockt? Sie können wie immer mitdiskutieren. 01379 011 011, Ihre Telefonnummer. Wir sind gespannt auf Ihre Reaktion und klicken Sie sich rein im Live-Blog unter sport1.de. Da können Sie natürlich auch abstimmen und Ihre Meinung natürlich auch preisgeben.
Noch vor 3 Tagen hat der Bundestrainer uns mitgeteilt, dass der Umbruch sehr gut gelungen sei. Seit Freitag bestehen da wieder erhebliche Zweifel, denn die bittere Heimniederlage gegen Holland hat gezeigt, dass die Stimmung des Bundestrainers viel besser war als die Leistung der Mannschaft.
Der Bundestrainer vor dem Spiel und nach dem Spiel.
Herr Löw.
Das 2-4 ein echter Stimmungskiller.
Das sind so Fehler, die darf man sich natürlich gegen Holland irgendwie nicht erlauben.
Fehler, die die Mannschaft auch selbstkritisch einräumt.
Wir machen dann, sag ich mal, dumme Fehler, die dann zu Gegentoren führen.
Ja, ich glaube einfach, dass wir teilweise zu passiv waren. Ja.
Natürlich muss man sagen, auch dass die Tore, die sie erzielt haben, oft wir eingeleitet haben und das ist natürlich doppelt bitter.
Trotzdem ist es dann irgendwann kein Zufall mehr, wenn das drei Spiele nacheinander passiert, dass man eine Führung hergibt und wir es dann nicht schaffen, Ball und Gegner zu kontrollieren.
Ein positives Zeichen, dass die neue Mannschaft keine Ausreden sucht. Doch wie viel Anteil an der Niederlage hatte Löws extrem defensive Taktik?
Ich glaube nicht aufgrund von der taktischen Ausrichtung, sondern aufgrund von einfachen Fehlern, die wir gemacht haben.
Löw sieht die Schuld wie so häufig nicht bei sich.
Also so gesehen haben wir, glaube ich, heute einfach auch ein paar Fehler zu viel gemacht. Mit der Grundordnung hatte das jetzt wenig zu tun.
Eine Grundordnung mit ungewöhnlich wenig Ballbesitz, die aber das deutsche Spiel vor massive Probleme gestellt hat.
Wir brauchen auch Ballbesitz, um auch mal uns zu erholen, um den Gegner auch mal laufen zu lassen.
Fraglich, ob Löw in der Lage ist, sich selbst und seine Taktik zu hinterfragen. Der Bundestrainer lebt ja gerne mal in seiner eigenen Welt.
Im Vergleich, was 2018 war, hat die Mannschaft jetzt wieder mehr Tempo, mehr Schnelligkeit, mehr Zielstrebigkeit zum Tor.
Nach dem Spiel zeigt sich, dass das nur auf die Holländer zutrifft. Wir fragen daher, ist Löw in seiner Analyse zu wenig selbstkritisch?
Also war einer von euch eigentlich nicht im Stadion? Du, ne?
Ja, toll, ja.
Ja. Du warst auch im Stadion, ne?
Ja, selbstverständlich. Hamburg, mit dem Fahrrad hingefahren. War ein schöner Abend. Bis zur 60. Minute und danach habe ich guten holländischen Fußball gesehen und eigentlich sollte dieses Spiel ja der nächste Schritt sein, sozusagen, ja. Der Vorwärtsentwicklung. Das war es nun nicht, es war eher ein Schritt zurück und wir werden sicherlich gleich in den nächsten Minuten auch drüber reden, über gewisse Mannschaftsteile, die nicht so funktioniert haben, aber auch möglicherweise über Taktik und Strategie von Jogi Löw. Bis hin auch zu den Auswechslungen, die mich sehr überrascht haben zu dem Zeitpunkt. Ja, da gibt es einige Fragen und sicherlich möglicherweise auch dann die Veränderungen zum Spiel jetzt am Montag im Windsor Park, Nordirland. Mhm.
Muss er sich mehr hinterfragen, der Bundestrainer?
Ja, auf jeden Fall. Wenn du.
Ich habe das Gefühl, wir sind wieder in dieser Komfortzone schon wieder.
Ja, das wird er sicherlich auch tun. Ob er das jetzt unbedingt in der Öffentlichkeit machen muss, ist die andere Frage. Ja. Aber wenn du die zweite Halbzeit vier Tore bekommst in einem EM-Qualifikationsspiel, dann musst du dich gewissen Fragen stellen und da musst du dich selber auch hinterfragen, logisch. Also da kannst du nicht nur sagen, dass die Mannschaft individuelle Fehler gemacht hat.
Harald?
Ja, um auf deine Frage einzugehen, ob Löw nicht selbstkritisch genug ist. Natürlich liegt es bei vielen Trainern in der Art, direkt nach dem Spiel alles schön zu reden, wenn es schiefgelaufen ist. Ich fand aber das Positive dieses Spiels, dass Jogi Löw in seiner ersten Analyse sofort sehr klar, auch sehr ehrlich war, ohne in die letzten Details zu gehen. Und dass auch die Spieler gemerkt haben, das war heute nichts. Also das haben wir schon wesentlich schlechter und alarmierender gesehen. Aber klar ist natürlich auch, das Spiel am Montag gegen Nordirland ist jetzt ein Schlüsselspiel. Die Lage hat sich erheblich verschlechtert. Sie ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Denn man darf auch die Nordirren nicht überschätzen.
Harald, fangen wir an. Hier,
der Gegner.
Ernst, aber nicht hoffnungslos.
Ernst, aber nicht hoffnungslos.
Mach ihn aber hinter vorgehaltener Hand. Hatten die Spieler schon eine andere Meinung? Ne? Also dass diese Taktik vielleicht nicht.
Die Spieler waren vorsichtig. Die Spieler werden nicht natürlich sagen, ja. Die Taktik vom Trainer hat nichts gebracht. Aber wenn ein Süle sagt, das kann nicht unser Anspruch sein, so wenig Ballbesitz zu haben, wenn die Spieler sagen, eigentlich diese Passivität war natürlich nicht nur ein Grund, der von uns kam, sondern auch durch das System. Denn du bist oft mit fünf Leuten auf einer Linie hinten drin gestanden, dann kommst du in das Mittelfeld nicht mehr richtig rein. Und fängst an, hinterher zu laufen. Und das hat auch Kimmich gut erklärt. Mhm. Wenn du dann die ganze Zeit hinterherläufst, wenn du dann den Ball hast, bist du müde, bist nicht mehr so klar, bist mental auch nicht unbedingt so in der Lage und hast auch wenig Anspielstationen. Die meisten Leute sind noch hinter dir. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und es klang für mich schon, ich will nicht sagen wie ein Hilferuf, aber schon zwischen den Zeilen eine Ansage, dass man sich nicht so wohl fühlt. Natürlich muss man jetzt noch eins sagen. Gegen Nordirland wird die Mannschaft sicher nicht mit Fünferkette spielen. Und das wird sicher aufgrund des Gegners schon mal anders ausschauen. Nur die große Idee von Löw sozusagen in diesen wichtigen Spielen mehr auf Konter zu spielen, da bin ich bei Reinhold, da war, hatte man das Gefühl, da sind wir schon weiter. Und jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen verloren zwischen dem alten und dem neuen Deutschland.
Warum?
Naja, die Idee ist ja nicht schlecht. Die Idee hat ja schon auch funktioniert in teilweise in
Spielen. Wir sind doch eigentlich stärker, wenn wir Ballbesitz haben, oder?
Ja, aber er wollte variieren und er wollte den drei Stürmern, die er hat, diesen Raum geben, ein bisschen weiter hinten anzufangen und die Holländer dann auszukontern. Und das hat in Teilen ja funktioniert, aber letztlich die Mannschaft stand immer weiter hinten.
Wenn du mich fragst.
Ja, sie hatten schon ganz gute Aktionen, aber am Ende standen sie immer weiter hinten und kamen auch nicht mehr nach vorne raus.
Du hast kleine Korrektur. Das Spiel hätte ganz anders ausgehen können, wenn Reus das 2:0 in der 42. Minute gemacht hätte. Dann würden wir anders debattieren. Dann würdest du die Frage nicht stellen.
Dann hätten wir 3:4 verloren, ja.
Nee, bin ich nicht sicher. Dann wäre das für die Holländer ganz anders zu verarbeiten gewesen und die deutsche Mannschaft hätte sich...
Und die haben ja auch eine Halbzeit gebraucht.
Trotzdem, wir haben so viel hier diskutiert, dass der Ball, der pure Ballbesitzfußball, der ist vorbei. Und du hast selbst bei der letzten Veranstaltung, der großen Veranstaltung, die wir so erlitten haben, gemerkt, dass dieser pure Ballbesitzfußball müde, leer und dir nicht hilft. Also muss jetzt ein Weg gefunden werden zwischen diesem schnellen Umschaltspiel, hohem Tempo, kombinationsfähig zu bleiben, aber gleichzeitig auch die Souveränität zu haben, dann auch umzustellen und sagen, wir können auch Ballbesitz, beides muss gehen. Und da ist die Frage, ob tatsächlich Dreier-Fünferkette die richtige Maßnahme war in dem Fall. Und ob diese Abwehr, da kommen wir beim nächsten Punkt, tatsächlich ausreicht in dieser Konstellation, in dieser Besetzung und bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr zu bestehen. Da habe ich meine Zweifel.
Aber ich
wollte erstmal kurz.
Nochmal, Deutschland-Holland ist ein besonderes Spiel, da sind wir uns ja schon mal einig.
Ja, das wissen wir ja. Aber ich wollte nur sagen, zu deiner Ausgangsfrage oder Eingangsfrage, ist Jogi Löw nicht selbstkritisch genug? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich muss mal an der Lanze für den Bundestrainer dahingehend brechen. Wenn der unmittelbar nach Spiel noch Adrenalin im Kopf, dann ein Mikro unter die Nase gehalten bekommt und dann eine tiefgreifende Analyse durchführen soll, dann ist das nicht ganz so einfach. Stell dir umgekehrt vor, ja, nach deiner Sendung hält dir jemand ein Mikro unter die Nase und sagt, wie warst du mit deiner Leistung heute zufrieden? Dann bist du auch erstmal etwas
zurückhaltend. Was meinst du, was hier jeden Sonntag passiert?
Ja, gut, aber es geht keiner mit, ja, weil es keiner sieht. Ne? Aber von daher sage ich ganz ehrlich...
Monti ist schon im Hinterzimmer.
Ja, genau, dann machst du das schön im Kämmerlein. Das heißt, das ist ja ein ganz anderer Ansatz und deswegen wäre ich da immer ein bisschen zurückhaltender. Was soll der Mann am Ende ja noch, wie gesagt, unter dieser Drucksituation auch anders sagen im ersten Moment? Dafür hat er die Nachbetrachtung und dann kannst du einen Tag später oder zwei in aller Ruhe analysieren und da wird er sicherlich zu den Ergebnissen kommen, wie wir auch in der Runde.
Ja, aber er hat auch schon direkt nach dem Spiel im Grunde genommen die Defizite aufgezeigt. Also ich finde, das ist auch ungerecht ihm gegenüber. Er kann ja die Mannschaft nicht in die Pfanne hauen, aber er hat doch zum Beispiel diese schlechte Abwehr mehr oder minder sogar ausgezählt, indem er immer wieder gesagt hat, oh, da war ein Fehlpass und da war ein Fehlpass.
Ja, aber Harald, denke, er hat gesagt, es lag nicht an der taktischen Ausrichtung.
Gut.
Also hat er eigentlich schon der Mannschaft in die Schuhe geschoben.
Gut, aber das macht kein Trainer, dass er sich direkt nach dem Spiel hinstellt und sagt, also ich hab's verzockt. Mit der Taktik. Also da bin ich dann wieder bei Andreas.
Ich wollte noch eine inhaltliche Bemerkung machen dazu. Ich glaube, es ist schwierig, wenn du am Ende mit drei gelernten Innenverteidigern spielst, keinen Linksfuß dabei hast und dann gegen eine Mannschaft spielst, die hochpresst. Und wenn du dann am Ende nicht diese Ballsicherheit hast und diese Ruhe am Ball hast, ja, dann hast du es auch schwer, dich da hinten raus zu befreien. Ja? Und wenn dann noch der Platz hinzukommt von unserem Stadtnachbarn, der ja auch nicht in dem gepflegtesten Zustand war, dann wird es schwierig.
Ich glaube aber, dass die Holländer auch eine Halbzeit gebraucht haben, bis sie verstanden haben, dass sie überhaupt so viel Platz haben. Also das hat man auch im Nachhinein gehört. Sie waren überrascht, dass Deutschland nicht so viel auf Ballbesitz gespielt hat, haben die Halbzeit gebraucht und haben dann in der zweiten Halbzeit gesagt, okay, sie wollen nicht. Dann setzen wir sie jetzt noch mehr unter Druck und es hat ja super funktioniert. Ich finde, das eine, natürlich kann ein Bundestrainer nicht danach hinsetzen und eine Analyse abgeben, aber das andere finde ich auch nicht gut, dass du zum Teil dann der Mannschaft sagst, ihr seid schuld daran, dass wir verloren haben. Also dann musst du schon beides, dich mit beidem zurückhalten und sagen, das war nicht unser Spiel. Wir haben heute in der zweiten Halbzeit 4 Tore bekommen, das kann nicht unser Anspruch sein. Fertig, dann geh nach Hause und dann meine Analyse. Aber wenn ich nicht über meine Analyse spreche, kann ich auch einen anderen nicht in die Pfanne hauen.
Martin, mal mit reinnehmen. Du warst auch da?
Ich war auch da.
Was hat dich erschrocken?
Also erschrocken
nicht. Da habe ich ja gerade das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Ne?
Nee, das nicht. Also ist es schon...
Andreas und Harald?
Erschreckend würde ich auch nicht sagen. Es ist ja anders zu sehen, dass Deutschland nicht so viel Ballbesitz hat, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Man kann ja sagen, okay, das war jetzt eine taktische Ausrichtung, aber ich glaube, wenn Reinhard sagt, die ersten 60 Minuten waren noch in Ordnung. Also ich fand die erste also schon wirklich nicht... rauschen. Wir haben zweimal aufs Tor geschossen. Und die Holländer haben eigentlich das Spiel komplett diktiert, haben uns immer mehr hinten reingedrückt und wir haben es halt einfach nicht geschafft, Tiefe ins Spiel zu bekommen und uns mal dauerhaft zu befreien von den
Angriffen. Thomas, ich habe übrigens nicht gesagt, dass alles in Ordnung ist, sondern ich habe innerlich habe ich ja versucht, was zu erklären, aber ich habe gesagt, nur der Umgang der medialen Situation, das war das, was ich gesagt habe. Da muss man am Ende auch etwas sich zurücknehmen, finde ich, und dem Bundestrainer die Zeit geben, auch wirklich zu einer inhaltlichen Analyse zu kommen. Das war ja der Punkt. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass alles in Ordnung war. Natürlich war es nicht in Ordnung. Das haben wir ja alle gesehen.
Ja, aber da muss man dann auch wieder sagen, die Zeit der Schonung von Jogi Löw, die ja lange Bestand, die ist vorbei und mit dem Freitag bricht jetzt unterschwellig all das wieder auf, was schon nach der WM 2018 war. Es war klar, wenn er weitermacht, ist er von diesem Bonus des Weltmeistertrainers weit entfernt und es wird alles genau beäugt. Und
aber das war jetzt immer noch, ne?
Ja, aber es war ein deftiger Rückschlag in der aktuellen Situation und deshalb kommen jetzt wieder all die Diskussionen von Hummels bis, dass es keinen Miro Klose mehr gibt und er kriegt natürlich jetzt verstärkt eine weg und damit muss er leben und da darf er sich wiederum nicht beschweren, sonst hätte er direkt nach der WM aufhören müssen.
Hm. Gehen wir mal in die Analyse, Christian. Gucken wir uns natürlich die Gegentore an. Das erste ist 1-1. Was läuft schief?
Also erstmal finde ich, sie versuchen natürlich Druck zu machen, aber wenn ich jetzt, ich gehe mir jetzt davon aus, das erste, wir haben jetzt eingekreist 3 gegen 1, also 3 Mann sind an einem dran. Hm. Dann hast du aber Süle, der zentrale Abwehrspieler ist, der steht glaube ich am 16er Eck und ich habe in der Nachmittag
genau, gehört,
dass sie das Zentrum stark machen wollten. Also Süle steht da schon am 16er Eck, das ist der zentrale Innenverteidiger. Da sollte für mich Ginter stehen und Süle weiter drüben, weil Ginter hat noch, ich glaube Klostermann ist noch dabei, Kimmich ist noch dabei, hat da nichts zu suchen und dadurch geht schon mal das Zentrum auf. Bei der nächsten Szene, wenn wir weiterkommen, sehen wir dann, wo Tah auf einmal steht, das ist der linke Verteidiger, wenn wir Stopp machen, der steht fast am rechten Eck, das ist der linke Verteidiger in der Dreierkette. Und wir wollten das Zentrum stark machen, also da ist in der Anordnung und von der Herangehensweise eine Menge falsch gemacht worden.
Also die Abstimmung passt überhaupt nicht?
Viel zu weit drüben, weil wenn du sagst, du willst das Zentrum stark machen und die drei stehen alle auf der rechten Seite. Und jetzt steht Schulz alleine, der sicherlich dann ein Stück weit zu spät reagiert, aber er ist im Endeffekt...
Oder erstmal sein Gegenspieler da unten.
Ist hinter ihm. Ja. Er sieht auch nicht genau, wo es hinkommt, dann zu spät. Aber für mich, das Verhalten der drei im Zentrum... In dem Fall nicht in Ordnung, weil sie alles...
6 Spieler auf der rechten Seite, um nur die rechte Seite abzudecken. Dahinter ist die ganze Flanke frei. Und das ist ein strategisches Abwehrverhalten, was mich wirklich überrascht hat. Es kommt ja noch zu mehr Verunfallungen dieser Art später. Und das ist das, was ich meinte. Ich glaube, das kann eine Systemfrage sein, aber man muss auch die Qualitätsfrage stellen, finde ich, ob das mit den dreien, die da jetzt gestanden haben, wirklich dauerhaft...
Also bist du nicht der Meinung, ne?
Nein, das ist ja der Beleg dafür und ich hatte die Bedenken auch vorher schon geäußert. Ich finde trotzdem diese Hummels-Diskussion, die gerade läuft, ich hatte es auch letzte Woche schon geäußert, da bricht Jogi Löw keinen Zacken aus der Krone, zu sagen, ich setze mich ins Auto, fahre nach Dortmund hin und rede mit Mats Hummels, der in den letzten Spielen der letzten Saison einer außerordentlich guten Verfassung war und sich von den dreien, die aussortiert worden sind, am besten aus dieser Krise rausgearbeitet hat. Und was mit diesem Schritt auch sich zu emanzipieren, von Bayern München zurückzugehen zu Dortmund. Es ist ein großer Abwehrspieler. Und ich finde, da bricht ihm kein Zacken aus der Krone hinzugehen. Ich brauche dich noch 2 Jahre.
Ich finde die Diskussion, für mich ist, wenn du einen Umbruch startest, das finde ich, ist total legitim. Das haben ja Nationen vorgemacht.
Ja.
Aber der wichtigste Faktor bei dem Umbruch ist, dass die, die jetzt die Möglichkeiten bekommen, die müssen besser sein als das, was da ist.
Ja, so.
Fertig.
Ja.
Also wir reden von der Nationalmannschaft, nicht irgendwo in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, wo du Zeit hast. Die Qualität der Nationalspieler, der eingesetzt wird, muss besser sein als der gerade da ist.
Und Problem zu einer Abwehr hatten wir lange nicht mehr.
Da ist halt, sind
ein paar Also sagst Fragen. Du auch, das ist... Ist nicht besser.
Ich sage nochmal, ich finde es gut, dass man Dinge macht, da muss man es, aber dann finde ich, gehe ein Stück zurück, ich jetzt persönlich, weil wir haben ja gerade über Analyse nach dem Spiel gesprochen oder Analyse nach dem Turnier.
Ja.
Wir haben 0 Punkte und scheiden in der Vorrunde aus. Dann habe ich Zeit zu sagen, okay, ich überdenke alles. Dann habe ich für mich persönlich ein unwichtiges Turnier vor mir, Nations League, wo du sagst, okay, das kann man, genau das kann man nutzen. Um die Leute, wo ich sage, die haben es verdient, auf einem Niveau, in einer Art Qualifikation, zu zeigen, ob sie das schon drauf haben. Ja. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich dahinter die Qualifikation und kann das justieren. Also sage ich, ich beginne den Umbruch jetzt und kann es dann justieren. Nur es wurde dann weitergemacht mit den Spielern, weil die Qualität einfach besser ist, aus meiner Sicht dann. So, reden wir jetzt über Hummels, als die, die da sind. Und dann fällt dir, dann im Winter sagst du, vor der Qualifikation, nach dem Nations Cup, jetzt schmeißt du die drei raus. Das hab ich nicht verstanden, den Hergang.
Ja, wir sind halt genau an dem Punkt. Ich meine, Reinhold hat es ja auch gesagt, wenn Reus das 2-0 macht, kann es anders laufen, es muss nicht anders laufen, denn die erste Halbzeit war auch nicht so gut, wie sie von vielen gemacht wird. Nur wir sind jetzt an dem Punkt, Thomas, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir genau die Diskussion führen, die wir eigentlich direkt nach der WM geführt haben. Und das war klar, wenn das erste Moment ist, was nicht läuft, wird Löw da hinterfragt. Und das ist für meine Begriffe eine viel grundsätzlichere Sache, weil es da an das Eingemachte bei Löw in seinem Selbstverständnis geht und nicht, wer links oder rechts in der Abwehrkette spielt.
Aber ich muss jetzt trotzdem widersprechen. Martin auch noch mal fragen. Ich meine, Manuel Neuer hat auch noch ein paar gute Sachen gehalten. Hätte man auch sagen können, die Holländer hätten auch schon noch das eine oder andere Tor mehr machen können.
Ja, also die haben
jetzt mal nur sagen, diese Reus-Chance, die war jetzt...
Nein, aber jedes Spiel hat seine eigene Dynamik, Thomas. Ich gebe dir absolut recht. Und die Souveränität der deutschen Mannschaft war auch in der ersten Hälfte nicht da und nicht zu sehen. So selbstkritisch sind alle gewesen. Und Jogi Löw hat gesagt, wir haben 90 Minuten lang dieses Spiel gar nicht im Griff gehabt, gar nicht beherrscht. Hat er selber formuliert. Da sind wir alle einer Meinung. Aber wir wissen auch um Dynamiken eines Fußballspiels. Du kannst, ohne die bessere Mannschaft zu sein, 2-0 in Führung gehen. Und holst nachher drei Punkte, obwohl du schlechter warst. Sowas gibt es. Immer wieder.
Ich würde noch mal gerne was zu Hummels sagen. Ich glaube, meine Frau schaut nicht zu, deswegen oute ich mich jetzt. Ich bin
Wieso Hummelist. Schaut deine Frau nicht zu?
Ich bin Hummelist. Also ich finde, für Hummels sollte es einen Platz geben in dieser Mannschaft. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass diese Diskussion überflüssig ist, weil der Jogi das nicht machen wird. Ich glaube, das Letzte, was Löw macht, ist, diese Entscheidung zurückzunehmen. Er will es gegenüber der Öffentlichkeit nicht machen. Er will es, glaube ich, auch intern nicht machen, weil es in intern trotz all den großen Vorteilen und Vorzügen, die Hummels bringt, auch Leute gibt, die gesagt haben, das ist ganz gut, dass der mal weg ist, weil er redet viel und das ist unangenehm. Und
ja, wenigstens redet mal einer.
Ja, ist auch schön. Aber du weißt, wie es ist, wenn in der Mannschaft das Gefühl da ist, das passt nicht so recht, dann ist der Trainer der Letzte, gerade der Jogi, der da noch zusätzliche Reibungsfläche
schafft. Was meinst du damit? Was passt da nicht?
Ja, wir wissen alle, dass der...
Nur weil einer eine Meinung hat?
Dass der Mats unheimlich offensiv mit seinen Meinungen umgeht, auch Trainer, Taktik öffentlich kritisiert. Und auch Sachen sagt, die manchen Mitspielern nicht gefallen. Und Löw hat sich entschieden, dass er das alles nicht mehr haben
will. Aber für den Erfolg muss ich das doch tun.
Nein, er wird das nicht zurücknehmen, weil er denkt, dass...
Nein, ich meine, als Mats Hummels, ich muss doch darauf hinweisen, wenn das falsch läuft.
Ich sehe das auch so, aber ich glaube, dass egal, was wir heute entscheiden, Löw diese Entscheidung nicht zurücknehmen wird.
Ich finde, Reinhold, ich bin nicht bei dir. Ich finde nicht, dass Jogi Löw sich in das Auto setzen sollte, zu Hummels fahren sollte. Ich finde, er sollte umweltbewusst mit der Bahn fahren.
Dafür schenke ich dir mal einen Satz.
Martin, wie siehst du das?
Nein, also ich glaube schon, dass wir brauchen schon. Ich glaube schon, dass er uns gut tun würde, weil wir international dann in der Spitze doch noch nicht die Qualität oder die Sicherheit haben, so ein Spiel halt durchzuziehen. Also er würde der Mannschaft schon noch einen großen Halt geben. Und ich bin halt ein Befürworter von Spielern, die auch mal unangenehm sind. Wir haben Joshua Kimmich, der sich auch gerne mal äußert, auch mal kritisch äußert. Und ich halte das für enorm wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Also man muss ja nicht das immer in Probleme denken, sondern einfach in Lösungen. Und wenn einer was anschiebt, auch mal unangenehm, das ist doch das, was wir so grundsätzlich haben wollen. Und
ich sehe das genauso. Ich glaube nur, dass der Bundestrainer das komplett anders sieht.
Aber er ist ja auch leistungsmäßig noch über den anderen im Moment, was jetzt internationale Klasse angeht. Also es sind alles tolle Spieler, aber wir brauchen halt im Moment Zeit. Und das war sicherlich ein Punkt, weil wir in diesem Spiel auch nicht diese Anker hatten, an denen sich die jungen Spieler, die zweifelsohne alle talentiert sind, in Werner, Gnabry, in Klostermann, die müssen sich an irgendjemanden aufrichten können in so einem Spiel. Und das hat mir da ein bisschen gefehlt, dass da so ein, zwei ordnende Hände noch sind, so erfahrene Spieler, die sagen, wir haben das alles schon mal erlebt, bleibt ruhig, wir kriegen das so und so hin, wir regeln das auf dem Platz. Mhm. Und das ist dann dabei rumgekommen.
Also ich bin auf der Seite von Raphael, dass ich sage, es ist sogar, je mehr über Hummels geredet wird, auch vom Herrn Watzke, desto aussichtsloser wird, dass er zurückkommt. Jogi Löw zeichnet in all den Jahren aus, dass er eine gewisse Nibelungentreue zu seinen Spielern hat. Und er hat sich jetzt für diesen jungen Stamm entschieden, auch mit gewissen guten Gründen, dass vielleicht Hummels nicht so richtig reinpasst. Nicht nur, weil er den Trainer kritisiert, sondern auch, wie er vielleicht mit Mitspielern umgeht. Und deshalb glaube ich, natürlich ist Mats Hummels in guter Form wieder. Zum Zeitpunkt der Aussortierung war das nicht. Aber jetzt ist er wieder in guter Form. Aber ich sehe nicht, dass er nochmal zurückkommt, sondern Löw hält an den Dreien fest.
Wir sind uns einig, davor hat er auch einige Spieler, die lange dabei waren, immer wieder mitgenommen. Ne? Also ne? Lukas Podolski zum Beispiel war immer dabei und so weiter.
Ja, aber wenn mal einer aussortiert war, dann war er immer aussortiert.
Gut, wir reden gleich weiter an dieser Stelle. Wir haben auch mit dem Berater, dem Vater von Mats Hummels gesprochen. Schau natürlich auch nach vorne. Belfast steht an morgen. Das wird ganz unangenehm. Christian, das spielt man nicht gerne, ne? In Belfast muss man sagen. Machen eine kurze Pause, gleich wieder. Hi von Heidel und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Chat 24, Doppelpass. Wir haben gerade die Nationalmannschaft diskutiert über eine mögliche Rückkehr von Mats Hummels und Laura hat auch was zu dem Thema.
Ganz genau, also Mats Hummels wird uns gleich noch beschäftigen. Vorher wollen wir aber noch auflösen. Wir hatten ja schon eine Frage an Sie zu Hause gestellt. Hat sich Löw gegen die Niederlande verzockt? Und seitdem ich hier bin, war das Ergebnis noch nicht so eindeutig wie heute. Also 94% von Ihnen sagen, ja, das hat er. Nur 6% sind der Meinung, nein, er hat sich nicht verzockt. Also das sehr eindeutig. Und wenn man so das Netz durchforstet, dann wird es auch sehr eindeutig, dass alle eben Mats Hummels zurückfordern. Mats Hummels selbst, der hat sich ja auch dazu mal geäußert, eben zu einer möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft. Er hat gesagt, wenn ich irgendwann noch einmal das Trikot für Deutschland anziehen darf, würde ich mich nicht dagegen wehren. Also er wäre definitiv bereit, den Schritt zurückzugehen. Joachim Löw, das haben wir aus der Runde eben auch entnommen, dem wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer fallen. Und wie gesagt, wenn man im Netz sich so umschaut, dann sind sich alle wirklich einig. Ich bin immer noch überzeugt, dass Löw der richtige Bundestrainer ist, zumal es keine vernünftige Alternative gibt, die nicht vertraglich gebunden ist. Aber die größte Baustelle wurde mit der Aussortierung von Hummels aufgemacht. Wir haben aktuell keinen Abwehrchef. Oder auch hier die großen Gewinner heute, Hummels und Boateng. Und dann dieses schöne Bild noch. Und für Tah mussten wir zurücktreten. Da sieht man eben Boateng und Hummels. Also sehr eindeutig. Und jetzt fordern wir Sie zu Hause auf, da auch mal Ihre Meinung noch mal ein bisschen uns mitzuteilen. Nämlich die Frage, kann Hummels der DFBF sofort helfen? Machen Sie mit, stimmen Sie ab unter sport1.de im Live-Blog. Wir sind gespannt, wie Ihre Meinung ist. Vielleicht ja auch so eindeutig wie gerade.
Also muss man schon sagen, eindeutiges Votum, ne? Martin?
Sehr eindeutig. So, vielleicht sollte man wirklich drüber nachdenken.
Meine Meinung. Glaubst du dran?
Wir hatten ja schon das Thema, es ist ja oft so, dass Spieler, die weg waren, dann auch für immer weg waren. Allerdings fehlen mir jetzt so die Alternativen, das nicht zu tun. Deswegen würde ich es mir wünschen.
Aber wie lange dauert es dann auch, die neuen heranzuführen, das glaubst du?
Ja, das ist
oder
ja
ist es in der Nationalmannschaft sowieso anders, ne?
Das ist ja grundsätzlich anders, weil die ja nicht die Häufigkeit haben, so wie im Verein miteinander zu trainieren. Aber ich glaube schon, dass uns ein bisschen Stabilität sehr gut tun würde. Und ich glaube, dass die Jungspieler auch eher daran wachsen können, als wenn sie jetzt permanent kritisiert werden.
Gehen wir noch mal ins Spiel, Christian?
Ja.
Gucken mal uns das zweite Tor der Niederländer an, nach einem Eckball.
Das Problem fängt ja schon an, dass du siehst, dass alle, wir haben glaube ich Süle und Klostermann an Van Dijk, der nicht aus dem Tempo kommt, aber sie schauen alle nur den Ball an. Gündogan schaut den Ball an, passt überhaupt nicht auf am 16er, wo seiner hinläuft. Groß verliert glaube ich seinen auch. Ja. Aber der Punkt ist Süle und Klostermann gegen Van Dijk und er kommt nicht mit Tempo, er steht auch nur. Und dann kommt auch noch Ginter dazu, verlieren, du kannst gegen Van Dijk logischerweise ein Kopfballdurchfall. Der Typ ist brutal.
Aber der Weinmann, der kommt eigentlich, ne? Aber
es geht mir um den Grundsatz, dass ich sage, wenn er Ecke spielt, kann er nicht nur den Ball im Blick haben, ich muss ja den Gegner im Blick haben und ich muss ihn bearbeiten, um ihn daran zu hindern, dass er zum Kopfball kommt.
Das hat Süle versucht. Er blieb an Van Dijk die ganze Zeit
dran. Aber dann musst du ihn so behindern, dass er eben nicht da hochkommt. Wenn ich selber nicht in der Kopfballstärke bin, dann musst du ihn behindern, dass er da nicht hinkommt. Fertig.
Es gab einen Ausfallschritt von Van Dijk und er war frei.
Ja.
Süle hat ihn mit diesem Ausfallschritt verloren.
Ja. Aus Versehen auf den Fuß mal treten oder so. Kennst du das nicht?
Wir wissen um deine Stärke.
Das hast du gesagt. Aber ich meine, das wollte Christian, glaube ich, auch sagen. Ne? Er darf halt nicht hochspringen. Ne?
Ne, ich finde,
aus dem Stand vor allen Dingen.
Es ist halt du musst die Leute bearbeiten, die im Strafraum sind, fertig. Und du darfst sie nicht frei zum Kopfball kommen lassen. Das heißt, ich muss ihn im Blick haben und ich muss ihn daran hindern, dass er da frei zum Kopfball kommt. Egal, wer es ist. Und wenn ich schon weiß, dass da diese Rakete kommt, dann muss ich mich noch mehr drum kümmern. Fakt. Und wir reden von Nationalmannschaft und nicht von zweiter Liga.
Liegt es vielleicht auch da, wenn alle, es waren alle deutsche Spieler, glaube ich, im Strafraum, dass der eine oder denkt, ja, wir sind ja in Überzahl. Man verlässt sich vielleicht auf den anderen?
Ja gut, aber man weiß ja auch, dass Holland mit Van Dijk und De Ligt eigentlich zwei Zielspieler bei den Standards hat, weil beide so unglaublich
Kopfball
haben. De Ligt hat ja in der ersten Halbzeit auch schon einen sehr guten Kopfball gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner in der Mannschaft sagt, ach, das sind genug, das kann ich mir nicht vorstellen.
Okay.
Also da wissen wir auch, glaube ich, alle, dass es das nicht so ist.
Okay, also wir lernen für Nordirland, gucken uns das dritte Gegentor an. Ich glaube, spätestens da hatte Manuel Neuer einen Hals.
Ja, das Problem ist aber, wir bringen uns von Anfang an selber in die Problematik. Es ist ein Freistoß, der kurz ausgeführt wird. Und wenn ich jetzt durchziele, spielen wir dort in der Situation 5 gegen 7. Warum spielt ihr den Ball kurz, wenn ich schon sehe, dass alle Orangen in meiner Nähe sind? Das ist ja kein Vorteil für mich. Mhm. Und da beginnt das große Problem. Sie setzen uns sofort unter Druck, gewinnen den Ball, schalten um und schießen es dort fertig. Eigener Fehler, du brauchst den Ball nicht kurz spielen.
Aber sie schalten natürlich auch brillant um, muss man sagen, oder?
Aber das ist natürlich... Als Stürmer, das weißt du selber, als Stürmer, wenn es dann dahin geht, dass du ein Tor schießt, bist du immer den Ticken, wo du sagst, der Ball könnte dahin kommen. Und als Verteidiger kannst du nur reagieren auf das, was da kommt.
12 Minuten vor Schluss bei einem Ergebnis, was mir hilft, muss ich mich anders verhalten. Ja.
Also, man muss nicht immer rausspielen, wolltest du sagen.
Ne? So ist es. Ja, vor allem nicht, wenn du schon siehst, dass um mich rum 7 Orange stehen. Also, und dann spiele ich auch noch kurz und sage, komm her, setz mir unter Druck.
Dann erklär mir, warum.
Ja, ich habe ja den Freistoß nicht ausgeführt. Wie soll ich dir das erklären?
Und es gibt ja ein paar
ich verstehe es auch nicht.
Es gibt ja ein paar Gründe, Thomas, Kritik zu üben. Das haben wir mit den 3 Gegentoren insgesamt. Das ist das Verhalten beim Stande von 2-2, was ja für uns günstig war, wieder gespielt wurde. Und was auch so ein bisschen untergeht, ist die Auswechslung nach dem 1-1. Das waren halt alles Punkte, wo man sagen muss... Absolut.
Bei der Auswechslung, das kann ich sogar noch nachvollziehen. Es war beim Stand von 1-0.
Nee, 1-1.
Moment,
Christian.
Die beiden Spieler hat er geholt beim 1-0. Jetzt fällt es 1-1. Und meine erste Interpretation war, er möchte Gündogan und Havertz haben, damit er mehr Ballkontrolle im Spiel bekommt.
Also, ja,
dass
der Spieler hat,
dass er den Ballbesitz forcieren kann. Es hat bloß nicht funktioniert. Das ist der Punkt.
Ja, aber beim Stande von 1-1. Wäre es vielleicht klug gewesen zu sagen, setzt euch nochmal hin, wir sortieren nochmal neu.
Das hat mich auch überrascht, dass er das nicht korrigiert hat. Die Planung der Doppeleinwechslung entstand beim Stand von 1-0 für Deutschland. Er hat sie nicht korrigiert, auch nach der Auswechslung zuvor der Holländer. Raphael hat eben in der Werbepause zu Recht gesagt, also mit dieser Auswechslung hat er der Mannschaft nicht geholfen. Das ist tatsächlich so. Es hat die Mannschaft richtig destabilisiert.
Warum ist er denn so stur geblieben, Reinhold?
Ich kann es ja nicht erklären. Ja, also welche Idee dahinter stand. Kai Havertz war ja quasi auf der rechten Außenposition, wo er zumeist zu finden war, völlig verloren. Hat dem Spiel kreativ überhaupt nicht dienen können. Und bei Gündogan ist es auch immer so, ich habe immer den Eindruck, er ist wirklich als Einwechselspieler nicht der Spieler, der sein kann, wenn er von Beginn an auf dem Platz ist. Ich kann mich nicht an ein Spiel von Gündogan erinnern, wo er in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, wo er einfach präsent ist, wo er da ist. Hat seine Rolle gesucht, auch im Mittelfeld, und sie nicht gefunden.
Er war auf einer merkwürdigen Position, weil er so halb links am Anfang erst gespielt hat und nicht auf der Doppelsechs
zum Beispiel mit Kimmich. Es geht ja um die anderen, du nimmst Reus und Werner raus. Das heißt, es sind 2 von den 3, die vorne spielen, du nimmst Gündogan und Havertz. Sie müssen ja dann die Position gegen den Ball irgendwo... adäquat annehmen oder du veränderst was. Nochmal, ich habe es nachvollziehen, dass er sagt, er will mehr Ballbesitz, Ballkontrolle im Mittelfeld haben. Nur, du gibst ja dann Mannschaft, jetzt hast du das bei dem Stand vom 1-0, sagst du, die 2 sollen rein, jetzt fällt das 1-1 und du holst 2 Stürmer raus, jetzt rein faktisch, und tust 2 Mittelfeldspieler rein. Dann sagst du der Mannschaft, oh, Moment, der Druck wird groß. Also du suggerierst etwas, wo du sagst,
die Botschaft ist
wir haben ein bisschen Probleme.
Sie wollen es 1-1 halten.
Ob er das so gemeint hat oder nicht, nochmal, ich glaube, dass
es ist ja noch schlimmer, wenn ich dann noch 3 Gegentore bekomme, wenn ich noch defensiver spiele.
Na, das hat dann was ich vorher gesagt habe, du hörst mir nicht zu, mit der Anordnung von den 3 Stürmern zu tun, weil die 2 Mittelfeldspieler, sind natürlich nicht gewohnt, als erste Attackung
nicht auf der Sechserreihe,
sondern sie sind auf der Sechs oder auf der Zehn zu Hause. Und für sie ist es dementsprechend dann natürlich schon eine Umstellung, dann zu sagen, wo finde ich mich da ein in der Position.
Also als ich die Mannschaftsaufstellung vor dem Spiel gehört habe, habe ich gesagt, je nachdem wie das läuft, erhält sich die Option, offen Brandt und Havertz ins Zentrum zu setzen, so wie die in Leverkusen in der vorigen Saison gespielt hätten. Das wäre auch eine Option beim 1-1 gewesen. Und dann kommt diese Auswechslung, die ja keiner so richtig verstanden hat, obwohl wir die Begründung des Bundestrainers sehr wohl verstanden haben.
Letztlich hat Löw auf ein System, was nicht richtig funktioniert hat, nicht so reagiert, dass es besser geworden ist. Und ich glaube, das geht einem als Spieler schon ziemlich gegen den Strich, wenn man das Gefühl hat, ich werde irgendwo von außen im Stich gelassen. Und leider muss man sagen, dass bei den großen Niederlagen der letzten Jahre, dass man öfters ja das Gefühl hatte, dass Löw nicht in der Lage ist, ein Spiel, was so gegen ihn läuft, zu drehen. Und das war so ein Fall, wo man von außen hätte einwirken müssen, wo man erstmal sagen muss, diese Fünferreihe muss nach vorne, wir kriegen kein Mittelfeld mehr zusammen, wo man sagen muss, wir werden im Mittelfeld überrannt, ich muss einen Dritten da unbedingt noch mit reinstellen. Das alles hat nicht stattgefunden. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man an Löw immer noch so leichte Zweifel hat.
Also kann er nicht reagieren dann?
Es ist nicht seine jeweilige große, Stärke.
Oder war es früher wahrscheinlich auch nicht nötig, weil wir immer in Führung waren? Oder
nein, ich meine, es war immer mal nötig, zum Beispiel gegen Italien 2012 oder 2016. Also es gab und gibt immer noch diese Spiele, aber das war so ein eklatantes Spiel. Deswegen ist auch die Meinung beim Publikum, dass das eine Trainerniederlage war, nicht falsch, meiner Meinung nach, weil man das Gefühl hatte, er hat eben der Mannschaft nicht helfen können, das Spiel zu drehen.
Ja, wobei jedes Mal, wenn wir dann gegen eine größere Nation im Fußball verlieren, geht, find ich, immer voraus, dass wir zu doll darauf reagieren, wie der Gegner spielt. Also jetzt haben wir versucht, mit der Dreierkette das aufzufangen. Damals gegen Italien haben wir versucht, dass der eine den Pelo abdeckt. Als wir Weltmeister geworden sind, haben wir gespielt, wie wir das für richtig halten. Und alle Gegner mussten sich nach uns richten. Und es hat wunderbar funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel, dass wir sagen,
wir sind.
Und
warum machen wir das nicht mehr?
Das weiß ich nicht.
Wobei, ich würde nur einen Satz sagen. Die große Idee von Löw vor der WM 2014 war ja, einen dritten Mittelfeldspieler zu haben. Weil diese Balance war nie da. Es gibt keinen Sechser. Das ist auch weiter wieder das Problem gewesen. Es gibt keinen natürlichen Sechser in dieser deutschen Mannschaft, nur Achter eigentlich. Und Löws Idee war eben zu sagen, okay, dann nehmen wir drei. Und vorher waren wir mit zwei immer in Unterzahl. Und jetzt sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, wo wir keine Balance haben im Mittelfeld, weil im Moment wieder nur zwei da spielen.
Das ist wahr, aber wir haben ja auch immer mal einen Ball. Und wenn du dann noch nur zwei hast und dann gar nicht mehr lösen kannst, weil du keine Leute mehr vor dem Ball hast, dann passiert genau das, was gegen Holland passiert. Du
kannst wunderbares 4-3-3 spielen, wie wir es bei der WM gespielt haben.
Also wir diskutieren ja, wunderbar, warte ganz kurz. Wir haben auch schon eine Aufstellung wieder gebastelt, ne? Wie wir morgen spielen müssen. Noch in einem Spot legen wir die vor.
Hast du die gemacht?
Sag ich dir gleich.
Nordirland, 4 Siege in der Qualifikation, also...
Da oben ist immer sehr schön windig, ne? Und regnerisch, Christian.
Ja, aber ich glaube, das Stadion ist jetzt wesentlich schöner als zu unserer Zeit. Also
ist nicht mehr so offen.
Nein, das ist jetzt ein richtig schönes Stadion. Damals war es noch.
Also, so würden wir spielen. Da hinten seht ihr es.
Was hast du dir dabei gedacht, Bundestrainer Thomas Helmer?
Wieso? Das war ich nicht alleine.
Redaktionsbeschluss?
Mit deinen Co-Trainern.
Was hältst du denn davon? Sagen wir es mal so.
Ja, wir werden das jetzt mal kritisch angucken. Ja,
Also Nico Schulz ist schon abgereist, der ist nicht mehr da.
Ja, musst du begründen, du hast die Aufstellung gemacht. Ich guck mir das alles mal an.
Martin?
Würde ich so unterschreiben, ja.
Andreas?
Kann ich Ihr Namensspiel sagen?
Oh, das ist ja... Dann hören wir mal Oliver Bierhoff zur Defensivleistung Freitagabend.
Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg, auch für diese junge Mannschaft nicht. Wir hatten vorher darüber diskutiert, ich glaube, wo wir auch im letzten Herbst verloren haben, da war viel Erfahrung auf dem Platz und trotz der Erfahrung haben wir dann blöde Tore kassiert. Ich würde es nicht allein auf die Erfahrung ziehen. Man hat einfach gesehen, dass da einfach zu viel Passivität da war, ein bisschen Angst auch und dann kommen natürlich immer mehr Rückpässe. Wir sind immer mehr hinten reingedrängt und dann passieren halt solche Dinge. Also natürlich mit einer absolut ruhigen Erfahrung und Top-Klasse kann man das vielleicht gerade biegen, aber das war heute nicht möglich.
Habe ich es richtig verstanden, Reinhard? Wir waren ängstlich, passiv,
ja,
und wir haben keine Topklasse.
So, ich finde ja diese Fähigkeit zur Selbstkritik, die ist größer als zuvor. Das ist ja schon mal
Harald. Aber das ging ja auch wieder gegen die Spieler gerade, ne?
Ja, es geht gegen die Spieler, aber auch natürlich in dieser Entwicklung, in der sie sich befinden. Dann, wenn man zu so einem jungen Kader steht, und das ist ja nicht nur bei Bierhoff zu spüren, sondern auch in den Aussagen von Jogi Löw, muss man auch die Konsequenzen tragen. Das ist so. Und dann ist es es gibt nicht diese Grundmentalität zu sagen, auch wenn es schwierig ist, wir kriegen das irgendwie gebogen, wir haben noch irgendwie ein, zwei andere Lösungen. Wir haben eine Mentalität, die ist so stark, dass wir auch aus Konfliktsituationen uns rausarbeiten können. Das ist im Moment in dieser Mannschaft aber nicht vorhanden.
Woran liegt das?
Ja, aber das kann ich doch vorgeben.
Ja.
Also ich bin jetzt bei Martin. Mhm. Wenn ich eine Idee habe, Fußball zu spielen, und ich bin der Meinung, dass meine Mannschaft gut genug ist und ich mache auch einen Umbruch, dann gebe ich ihr
dann gebe ich ihr
den Mut, die Mentalität und das alles mit und sage, das machen wir und das ziehen wir komplett durch. Egal, ob wir gegen Holland spielen, gegen Estland, und ich richte mich nicht nach irgendjemand, sondern ich mache das, was ich als Trainer vorgebe und was ich für richtig finde, was diese Mannschaft kann, und trete dominant auf. Und dann sage ich, egal was da kommt, aber wir müssen irgendwann anfangen und das ziehen wir durch. Und dann wird es irgendwann dazu kommen, dass wir sagen, wir werden erfolgreich sein. Aber wenn ich mich auf das einstelle, was auf der anderen Seite passiert, also meine eigenen Stärken...
Schwäche sozusagen.
Schwäche, und dann davon rede, Passivität ist ein gutes Stichwort. Jeder, selbst du, Entschuldigung, wenn ich auf dem Platz stehe und du kriegst keinen Druck.
Christian, glaubst du, dass Jogi Löw vorleben kann? Ist er in der Lage, nachdem was...
Hundertprozentig kann man das. Hundertprozentig.
Ja, das ist ja die Diskussion, die wir schon nach 2018 hatten. Und die holt uns jetzt wieder ein, was ich vorhin gesagt habe. Es wird jetzt alles wieder aufgerollt, aber es ist zu Recht jetzt aufgerollt.
Auch da ist eine große Verunsicherung. Und ich glaube, Jogi Löw hat sich schon mehrmals in den Hintern gebissen und gesagt, wie konnte ich nach 2014 nur weitermachen? Ich glaube, um das vorzuleben, was du beschreibst, um diese Mentalität in die Mannschaft zu übertragen, brauchst du auch selber diese Mentalität und diese Stärke. Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Ja, aber diese Passivität ist natürlich auch Teil des Systems. Weil wenn du vorne nicht raufgehst, wenn du nicht geschlossen attackierst, das hat man auch zum Beispiel bei Bayern mal gesehen, als sie umgestellt worden von Guardiola dann zu Ancelotti. Auf einmal hat jeder so ein bisschen zugeschaut und gesagt, naja, der Gegner wird schon irgendwann einen Fehler machen, dann haben wir einen Ball und dann fangen wir an zu spielen. Also man kommt sehr schnell in diese Passivität rein, wenn das System auch nicht darauf ausgerichtet ist, dominant zu spielen und den Ball die ganze Zeit haben zu wollen. Und mein Gefühl ist, dass Löw so ein bisschen gefangen ist zwischen seinen alten Ideen, die nach 2018 auf einmal komplett diskreditiert waren, und dieser Versuch, was Neues zu kreieren, gerade gegen diese größeren Mannschaften, was mehr auf Umschaltspiel basiert. Ja. Und es ist, im Moment ist es weder das eine noch das andere.
Nochmal was ganz Banales. Wir spielen zu Hause gegen Holland. Wenn wir die besiegen, sind die wahrscheinlich raus. Ich meine, mehr Motivation.
Wir sind weiter.
Ja, mehr Motivation und... Was brauche ich denn noch?
Also, nee, das ist keine Motivationsfrage. Wenn du sagst, wir stehen mit 5 Leuten hinten, wer soll denn dann gegen den Ball spielen im Mittelfeld?
Nee, aber das kann ich doch als Mannschaft auch entscheiden. Das muss ja nicht immer nur vom Trainer
kommen. Das glaube ich nicht, dass du das als Mannschaft entscheiden kannst. Wenn der Trainer zu dir sagt, okay, wir unsere Verteidigungslinie beginnt 20 Meter vor der Mittellinie und nicht vorne, dann wird die Mannschaft nicht hingehen und sagen, wir pressen jetzt vorne. Also das kannst du als Mannschaft nicht machen. Aber das ist das, was ich sagen wollte. Die Holländer haben in der zweiten Halbzeit verstanden, alles klar, wir setzen sie unter Druck, wo wir können, und sie machen Fehler. Und jetzt kommen wir zu dem Umgekehrten, wenn ich sage, ich spiele zu Hause, spiele gegen Holland.
Ja,
und jeden Spieler, deswegen habe ich gesagt, wenn du ihn nicht unter Druck setzt, kann sogar Reinhold mitspielen. Aber wenn du jemanden unter Druck setzt...
Meine Alter!
Du gibst ja ein Statement ab, das Spiel geht los und Holland denkt sich, ja, leck mich am Arsch, was geht hier ab? Ständig werde ich unter Druck gesetzt, ständig muss ich schnell Entscheidungen treffen. Und natürlich haben die auch mal die Qualität, dass sie schaffen. Aber du musst dich ständig beschäftigen. Wenn du sagst, hier habt ihr den Ball, mach mal, dann machen die. Fertig, haben sie gemacht.
In 45
Minuten.
Koeman hat auch in der Halbzeit ein bisschen was umgestellt. Ja? Und das hat dann funktioniert. Und bei uns lief das so durch. Und irgendwann mal hat gar nichts mehr funktioniert.
Und es kommt bei uns noch eins dazu. dass wir die Spiele jetzt, die bisherigen Qualifikationsspiele, völlig überschätzt haben. Was ist denn ein 8-0 gegen Estland oder ein 2-0 in Weißrussland wert? Und wir haben nicht wahrhaben wollen, das Hinspiel in Amsterdam war ja ein Lucky Punch. Da, wenn's, es kann genauso gut laufen, dass wir noch als Verlierer vom Platz gehen, weil wir auch in der zweiten Halbzeit den Überblick. Ja. Wir haben uns, sind in das Spiel rein und haben uns stärker gefühlt, als wir sind.
Also, großer Umbruch beim DFB, darüber reden wir gleich. Dann haben wir noch Schalten nach Köln, Mitgliederversammlung zu Jürgen Klinsmann. Nach uns hat er sein Benefizspiel, alles das müssen wir besprechen. Sie können vorher erstmal noch richtig viel Geld gewinnen. Hi von Adel und Band, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass. Und ich übergebe zu Laura.
Ja, die 7 Bundestrainer hier in der Runde, die haben wir gerade schon gehört, eben ob sich Joachim Löw verzockt hat oder nicht bei diesem 2-4 gegen die Niederlande. Wir haben sie zu Hause aber auch gefragt. Das ist ihre Meinung dazu.
Hat sich Joachim Löw verzockt? Wie kann man in einem Spiel, was noch nicht unter Dach und Fach ist, 2 Stammkräfte oder Offensivkräfte rausnehmen?
Joachim Löw hat sich keinerweise verzockt. Die Mannschaft hat halt 2 Fehler mehr zugelassen wie der Gegner und dadurch ist das Resultat entstanden.
Er hat sich auf jeden Fall wieder mal verzockt, denn Tah und Ginter haben erstmal in Abwehr gar nichts zu suchen, von der Leistung her beide nicht. Dann wechselt er 2 Stürmer auf, 2 Mittelfeldspieler ein. Geht gar nicht. Ich habe es nach der WM in Russland gesagt und ich bleibe dabei, mit diesem Mann wird es keinen vernünftigen Neuaufbau geben.
Also die 80 Millionen Bundestrainer zu Hause sind fast einer Meinung, auch was das Thema Mats Hummels angeht, sollte man ihn zurückholen oder nicht, kann er direkt helfen oder nicht, das haben wir sie ja auch gefragt, da schauen wir mal, wie es da aktuell steht. Also 69% von Ihnen sagen ja, er könnte sofort helfen, nur 31% sind der Meinung, dass das eben nicht der Fall sein sollte, also Sie können weiter abstimmen, bis zum Ende der Sendung sind wir gespannt, wie es dann ausgeht. Schauen auch schon einen Blick weiter, nämlich auf den designierten DFB-Präsidenten Fritz Keller, der hat sich jetzt auch geäußert und der hat auch gesagt, er hat definitiv einen Auftrag, wenn er dann endlich Präsident ist.
Wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass der Fußball wieder so wahrgenommen wird, wie er wirklich ist, wie er auf den Plätzen gelebt wird und neben den Plätzen und in der dritten Halbzeit gelebt wird, dann tue ich das gern.
Andreas, die richtige Wahl, Fritz Keller?
Ja, zumindest ist er in einem...
Du kennst ihn ja aus Freiburg, ne?
Wir haben 4 Jahre zusammen gearbeitet während der Freiburger Zeit. Und Freiburg steht für die Themen, die wichtig sind außerhalb der Halbzeit, nämlich auch Nachhaltigkeit. Ich glaube und hoffe vor allen Dingen, dass er da auch Akzente setzt. Das wäre wichtig. Vielleicht erwischt er oder erreicht uns dann der Geist von Greta auch die Verbände. Ne? Das würde ich mir wünschen.
Aber glaubst du es?
Das wird man sehen. Es ist in der Tat schwierig, weil alle an ihm jetzt ziehen und zerren werden. Auf der einen Seite die DFL, auf der anderen Seite die Landesfürsten des DFBs. Es sind viele Kräfte, die auf ihn einwirken. Ich wünsche ihm gute Nerven und ein stabiles Rückgrat.
Also zunächst mal ist es ja endlich mal wieder eine Wahl, wo sich Amateure und Profis einig sind. Und er hat auch gewisse Vorschusslorbeeren, da kann man noch viele hinzufügen. Es ist trotzdem eine undurchschaubare und schwierige Situation. Das Kernproblem ist ganz einfach. Fritz Keller ist ein neuer Mann in einem neuen Umfeld, aber alle anderen drumherum in Führungspositionen, vom Herrn Seifert über den Herrn Koch bis zum Herrn Curtius, all diesen Strategen, die bleiben unverändert. Und die werden natürlich weiterhin versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, auch wenn Teamarbeit proklamiert wird. Und da wird es einen spannenden Kampf geben, zumal Christian Seifert in dieser Pressekonferenz in Berlin, die wir gerade gesehen haben, sich ja am Ende völlig überraschend, ziemlich despektierlich über die Amateure geäußert hat. Das war eher respektlos und es war dreist. Und es gab da noch so 1-2 andere Bemerkungen, wo ich mich gewundert habe. Fritz Keller muss jetzt Profil zeigen und ein Zeichen setzen. Ich kann da nachher noch 1-2 kleine Beispiele geben. Aber dass er jetzt einfach so da reingeht und der liebe Winzer aus Freiburg ist, das reicht nicht.
Wie groß ist denn sein Einfluss auf der Kaffee?
Das ist ja gerade beschrieben. Thomas, das ist ja jetzt ganz schwierig. Die Situation der DFB wird umgewandelt in eine GmbH, wo der Geschäftsbetrieb drin ist mit der Nationalmannschaft und er bleibt e.V. Fritz Keller ist Präsident des e.V. der CEO der GmbH wird der bisherige Generalsekretär Curtius, der auch weiterhin Generalsekretär bleibt. Und der sportliche Chef, um zu der Nationalmannschaft zu kommen, ist eindeutig Oliver Bierhoff als Geschäftsführer Sport. Nur auch da wird es schon wieder kompliziert. Der macht das operative Geschäft. Aber wenn die Frage kommt, brauchen wir einen neuen Bundestrainer? Die Entscheidung wird wieder das DFB-Präsidium fällen. Also das wären ganz spannende Prozesse. Und ich sage nochmal, der eigentlich starke Mann im deutschen Fußball ist längst Christian Seifert. Das hat er jetzt auch bei der Reform gezeigt. Und da werden weiterhin die Interessen knallhart aufeinanderprallen. Und da ist einfach Keller gefordert, zu sagen, von dir lasse ich mir nichts aufs Ohr erzählen, jetzt gehen wir den Weg. Darf ich ein Beispiel nennen? Ein ganz einfaches Beispiel. Der Bundestag ist von jeher Ende Oktober. Dieses Mal ist der Bundestag Anfang September. Warum? Weil der ehemalige Präsident Grindel einen guten Kumpel hat, der Vorsitzende des Norddeutschen Regionalverbands ist. Der wird Anfang Oktober 70, da hätte er nicht mehr gewählt werden können. Deshalb ist der Bundestag vorverlegt worden auf Ende September. Solchen Mauscheleien muss Fritz Keller ein Ende setzen und auf den Tisch hauen. Und ich sage gleich dabei, die sich jetzt da auch alle aufregen, von Seifert noch bis Koch, die hätten ja alle in der Präsidiumssitzung, wo gemauschelt war, auf den Tisch schauen können und sagen können, so geht's nicht, Herr Grindel. Sie haben alles mitgemacht und jetzt beschweren Sie sich nachher. Es wäre übrigens ein Zeichen des Bundestags, wenn Sie den Herrn Distelrath wegen Mauschelei nicht wählen würden, auch wenn er offiziell vorgeschlagen wird.
Andreas, du bist auch schon lange dabei, ne? Das ist ja düstere Aussichten hier, oder? Das falsch. Naja,
wir haben das Bild von Herrn Grindel gesehen. Ich finde, wir müssen uns mal angewöhnen, dass wir zu dem Zeitpunkt uns kritisch mit Leuten auseinandersetzen, wenn sie in der Verantwortung sind und Entscheidungen treffen. Und nicht im Nachgang, dann, wenn jemand am Boden liegt, dann ihn noch zu treten. Ich habe da wenig Verständnis für. Ich habe mich mit Herrn Grindel sehr gerieben. Da war er DFB-Präsident. Heute werdet ihr von mir nichts dazu hören, weil ich finde, das gehört sich dann nicht in der Frage, was das Vorgehen angeht. Ich würde mir wünschen, dass wir zu einer anderen Streitkultur kommen, dann, wenn die Leute in ihrer Verantwortung sind und man ihnen dann noch begegnen kann. Dann müssen wir mal den Rücken gerade machen und mal Klartext reden. Aber wenn das passiert, ja, dann wird man ja direkt als Nestbeschmutzer abqualifiziert. Also da wünsche ich mir eine andere Streitkultur zu künftig und hoffe, dass die auch mit Fritz Keller einkehrt.
Von wem wünschst du die?
Ja, von den Verbandsfunktionären, ob bei DFL oder DFB. Wir haben das ja, ist ja nicht nur ein DFB-Problem, wir haben das ja bei der DFL auch in der Frage, dass der Eindruck entsteht, wenn die Rebellen von St. Pauli den Mund aufmachen, dann werden sie eben halt als Nestbeschmutzer abqualifiziert. Mhm. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, da müssen wir schon eine andere, offenere, klarere, ehrlichere Streitkultur an den Tag legen zukünftig. Mhm.
Was muss aus deiner Sicht anders werden, Martin?
Also ich bin da völlig bei Andreas. Also ich glaube schon, dass wir in den Themen dann wirklich auch dann diskutieren und kritisieren, wenn wir es noch ändern können. Also danach, das ist der völlig falsche Weg. Aber das ist ja generell so ein Problem in Deutschland.
Aber es wird ja nicht gemacht, oder?
Leider. Ja. Da müssen halt irgendwie alle sich mal an die eine Nase fassen und dann einfach mal offenes Visier und dann mal alle Argumente auf den Tisch. Und ich glaube, dass man, wenn man dann in Lösungen diskutiert, auch mehr dabei rumkommt, als wenn man immer nur in Probleme diskutiert und hinterher die Axt rausholt.
Ja, vor allen Dingen, man muss die Struktur ja mal sehen. Wir haben im Profifußball 36 Vereine, die Gesellschafter des Ligaverbandes sind. Und die ausgegliederte Gesellschaft oder GmbH der DFL, die Dienstleister für uns, für die Vereine sein sollten, hat aus meiner Sicht ein gewisses Eigenleben entwickelt. Und auf deren Mitglieder wir gar nicht mehr so einen direkten Einfluss haben. Ich finde, das ist der falsche Weg. Ja? Es kann nicht sein, dass wir in der Frage uns dann auch die Vereine pausenlos öffentlich von der DFL erklären lassen müssen, was wir alles falsch machen. Das können wir in dem geschlossenen Raum der Mitgliederversammlung gerne machen. Und dann können wir uns auch Fragen gefallen lassen, ob wir dieses oder jenes richtig machen. Aber dass wir öffentlich ja noch an den Pranger gestellt werden von der angestellten Geschäftsführung, also das halte ich schon für nicht so prickelnd.
Darf ich noch mal einen Schritt zurück? Zunächst ist das richtig, dass Herr Seifert in gewissen Situationen schon seine Macht und sein Können demonstriert, wobei wir klar sagen müssen, die große Stärke von Seifert, wo ihm auch alle dankbar sein müssen, ist, dass er die Liga vermarktet und Kohle reinholt. Er ist jetzt nicht der ausgesprochene Sportexperte, aber da rutscht er natürlich jetzt mit all den Strukturen.
Muss er ja nicht unbedingt.
Ja, aber er rutscht natürlich.
Wir sind nur noch Vermarktungsverband.
Er rutscht natürlich aber jetzt auch in die sportlichen Dinge rein, zum Beispiel, was da jetzt beschlossen wird beim Bundestag am 27. September in Frankfurt. Dann wird er im Präsidialausschuss sitzen. Das sind die 5 wichtigsten Präsidiumsmitglieder, die dann die schnellen Entscheidungen treffen. Also da gewinnt er auch, und da geht es auch um sportliche Fragen. Mhm. Aber um noch mal das anders zu sagen, natürlich wird jetzt nicht nachgetreten, aber man muss natürlich Dinge aus der Vergangenheit aufarbeiten. Ein anderes Beispiel: Der Grundlagenvertrag, so wie er abgeschlossen ist, ist ein großer Spaltpilz im Blick auf die Amateure, und die Basis hat zu großen Teilen das Vertrauen in den DFB verloren. Wenn man das ganz vorsichtig rechnet, ich will jetzt hier keinen Fachvortrag halten, verlieren derzeit die Amateure jedes Jahr 20 Millionen Euro, die ihnen nicht erstattet werden, obwohl, wenn man den Vertrag genau berechnet würde, ihnen zustehen würde. Da wurde gedeckelt und Sondervereinbarungen gemacht, die erstmal gar nicht an die Öffentlichkeit kamen. Das sind Aufgaben, wo Fritz Keller um seine Glaubwürdigkeit willen sich mal 2 Tage hinsetzen muss, so lange braucht er für das Konstrukt, durchzulesen, aufzuarbeiten und dann herzugehen und sagen, so Freunde, das ist meine Meinung, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Die Dinge müssen aufgearbeitet werden.
In Deutschland ist im Vergleich zur anderen großen Ländern ist noch das Bestreben sehr da, Dinge im Konsens zu lösen. Man möchte alles irgendwie
einstimmig
zusammen, ja, aber zusammen lösen. Und die Frage ist, Keller oder nicht, ob es überhaupt jemand gibt oder ob es überhaupt eine Struktur gibt, die das alles unter einen Hut noch bringen kann. Denn was hat die Nationalmannschaft mit Landesfürsten und mit Amateuren zu tun? Was hat die DFL mit ihren Zielen damit zu tun, was die Nationalmannschaft macht? Also diese Interessen sind so gegensätzlich teilweise, dass die Frage eigentlich ist, ist es überhaupt möglich, jemanden zu finden, der für alle Leute immer die passende Lösung findet, ohne dass es in so einer Einheitskonsens...
Ja. Da haben Sie hundertprozentig recht, aber es gibt auch ein paar Themen, die stehen oberhalb der einzelnen Interessen von DFB und DFL. Also wenn ich Thema gesellschaftliche Verantwortung, wenn ich ein solches Thema nenne, dann darf es keine Rolle spielen, ob ich Profi bin oder Amateur, sondern dann muss ich mich diesen Themen auch inhaltlich und glaubwürdig widmen.
Aber das geht auch ohne Struktur.
Das geht auch ohne Struktur, einverstanden, aber ich vermisse da auch die grundsätzliche Bereitschaft, dann auch zu sagen, wir lassen jetzt mal alle Eitelkeiten beiseite, sondern wir geben hier mal ein klares Commitment ab zu diesen Themen. Auch da verbinden wir oder ich zumindest oder unser Club auch große Hoffnung mit Fritz Keller.
Was ist gesellschaftliche Verantwortung?
Themen der Nachhaltigkeit, oder? Wenn ich sehe, was da passiert in der Frage. Ich meine, wenn heute 15-jährige Schülerinnen und Schüler für soziale und nachhaltige Themen auf die Straße gehen und die Schule, ich will nicht sagen schwänzen, aber von der Schule fernbleiben, dann müssen wir das auch ernst nehmen. Und dann müssen wir auch im Profifußball fragen, was können wir eigentlich leisten in der Frage und unsere Reichweite und Popularität nicht nur nutzen, um Werbeerlöse und Umsätze zu steigern, sondern am Ende zu überlegen, welche gesellschaftlichen Themen und wie können wir uns denn der Gesellschaft widmen, was können wir da einbringen. Das wären für mich mal klare Statements, auch was den Profi Betrieb angeht. Wir haben einige Beispiele bei uns. Wir haben, so weit muss man gar nicht gehen, aber wir haben Bienenvölker angelegt, wir haben Elektroladestationen. Wir machen uns Gedanken, was passiert mit den Lebensmitteln, die an jedem Wochenende verschwendet werden und. Und ich finde, da müssen wir ein klares Zeichen setzen in der Frage. Das würde ich mir, wie gesagt, wünschen.
Also, Andreas, das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber ich glaube, man muss doch schon so realistisch sein und zu sagen, das wird auch gutiert, diese Thematik. Aber zunächst mal zählt im Fußball der Erfolg. Und wenn der Verein noch so Umwelt Punkte holen.
Ja, siehst du, und das ist mir, Harald, sei mir nicht böse, aber das ist zu kurz gedacht.
Nein,
ich glaube ganz einfach, dass wir bereit sein müssen, den Standort Deutschland aufzuwerten. Warum wollen wir immer die wirtschaftlich, die sportlich größte Liga werden? Warum wollen wir nicht die nachhaltigste, sozialste, fannächste, emotionalste Liga werden? Ist das nicht eher erstrebenswert, um auch Investoren und Partner an den Standort in Deutschland zu binden?
Was erhoffst du dir denn davon?
Ganz einfach, wenn wir am Ende den Standort Deutschland aufwerten, indem wir eine klare DNA entwickeln, die abhebt auf die Themen, die ich gerade gesagt habe, dann bin ich mir sicher, in vielen Bereichen, wenn wir um Fachkräfte werben, Unternehmen, wenn sie sagen, jawohl, an diesem Standort möchte ich investieren, ich möchte profitieren von dem positiven Image-Transfer, und plötzlich sagt vielleicht auch der Berater mal, ach, weißt du was, für deine Vita, Junge, ist es gar nicht so schlecht, wenn du auch mal in Deutschland resozialisiert wirst, hätte ich bald gesagt, und mal da ein paar Jahre spielst, von diesem positiven Image-Transfer, da glaube ich ganz einfach, das müssen wir nutzen, und dann werden wir auch am Ende letztlich auch in anderen Bereichen mit der Premier League möglicherweise im Wettbewerb stehen können. Denn wirtschaftlich können wir die sowieso nicht mehr einholen. Also müssen wir andere Wege gehen.
Ich glaube aber nicht, dass jemand sagen wird, ein Wort dazu. Ich finde, diese Themen müssen aus der Logik, aus der eigenen Logik passieren. Also man muss das machen, weil es richtig ist. Nicht, weil man damit mehr Kunden gewinnt im internationalen Markt. Es wird keiner in Hongkong sagen, naja, heute Chelsea gegen Liverpool, aber bei Freiburg ist doch ein bisschen mehr Ökoschutz. Schaue ich lieber da mal rein.
Hundertprozentig, das muss glauben.
Also das wird nicht passieren.
Nein, das ist ja auch nicht der Punkt. Das ist ja nicht hundertprozentig richtig. Dieses, was ich gerade gesagt habe, dass wir auch die Generation Z, also der unter 23-Jährigen, dass wir dabei sind, die zu verlieren, ja, in der Frage, was eine emotionale Bindung angeht, da sage ich ganz einfach, die können wir als Nebenprodukt erreichen, wenn wir glaubwürdig diese Standort und andere DNA betreiben in Deutschland. Das glaube ich schon, weil es gibt seit ein paar Jahren die Verpflichtung übrigens, ja, für Konzerne sogenannte nicht wirtschaftliche oder nicht finanzielle Berichte zu erfüllen oder zu schreiben. Das heißt, außerhalb der wirtschaftlichen Themen zu sagen, was leistet ihr eigentlich für die Gesellschaft? Und das wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Warum wollen wir nicht im Profifußball Pioniere sein, wie wir das damals 2000, 2006 in der Frage mit den Leistungszentren der Einführung waren? Warum machen wir das da nicht?
Ich bin absolut dafür, aber das wird nicht die Problematik lösen, dass die Bundesliga Probleme hat, mit Spanien mitzuhalten, mit der Premier League mitzuhalten. Das muss alles unabhängig davon passieren. Das eine, ich sehe die Verbindung nicht, weil ich glaube nicht, dass das irgendeine
Einfluss haben wird. Ich sehe die Verbindung, weil wir damit am Ende den Standort aufwerten, weil Sponsoren und Investoren sagen, jawohl, pass mal auf, an diesem Standort, da möchte ich investieren und da gebe ich auch Geld in diesen Kreislauf.
Aber Sie wollen doch keine Investoren.
In den Produktionsstandort oder in den Standort Deutschland, ja, nicht in den einzelnen Vereinen. Das ist ja der Unterschied. Nicht, ja. Wir wollen ja am Ende nicht, dass die Vereinskultur weggenommen wird, weil wir haben historische und kulturelle Wurzeln. Ja, wir stehen vor der Frage, wollen wir eine Konzernausrichtung oder eher Familienbetrieb? Ich sage, lieber Familienbetrieb.
Also in Hongkong wird das Spiel Chelsea gegen Arsenal deshalb gesehen, weil es sportlich attraktiv ist. Und ich sage nochmal, Klimaschutz, Umwelt, ein ganz wichtiges Thema. Das müssen auch die Bundesliga-Vereine aufnehmen. Aber zunächst einmal ist die erste Aufgabe, Sie kommen erst ins Gespräch und vermitteln Ihre Botschaft durch sportlichen Erfolg. Und es geht niemand ins Stadion von Mainz 05, wenn die fünfmal verloren haben und dafür eine gute Umweltpolitik
aber
haben.
Aber Harald, das Problem ist am Ende, wir dürfen nicht den Fehler machen, nur in Spielzeiten zu denken. Das ist genau der Unterschied zwischen einem Familienbetrieb, der denkt in Generationen, oder der Konzern, der vielleicht auch nur von Quartal zu Quartal denkt. Wir sprechen über Fußballgenerationen, wir sprechen über diese Themen. Warum beherzigen wir das nicht? Das ist der Punkt. Du darfst nicht nur auf die einzelne singuläre Spielzeit denken.
Martin, ist das realistisch, was Andreas
sich also ist auf jeden Fall nicht weit, weit weg hergeholt. Also ich glaube schon, dass es nicht federführend sein kann für das, wie wir denken, aber das ist zwingend notwendig ist, dass wir das begleitend neben dem sportlichen Dasein weiter fördern und ausbauen. Also ich glaube schon, dass gewisse soziale Standards jeder Verein erfüllen sollte oder muss. Wie man das dann honoriert oder in Minus bringt, das kann man dann immer noch sehen. Aber am Ende des Tages ist es ja so, steht und fällt, das hatten wir mit Siegen oder Niederlagen. Also wenn wir zweimal absteigen, aber ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, interessiert das in Paderborn mal die Fankurve gar nicht. Ne? Also das ist auch klar. Und dann muss man sagen, wenn du sagst, das ist generationsübergreifend, das ist schön, aber wenn SC Paderborn in der Bezirksliga spielt, dann sagen sie alle, boah, Martin, super, wir haben jetzt keine Einwegbecher mehr im Stadion. Aber
ich verstehe das alles, wenn wir so kurz denken, wie wir es jetzt gerade tun. Ich sage nur, wir müssen wegkommen davon, in unseren eigenen Vertragslaufzeiten zu denken und Verantwortung nur für die eigene...
Alles verstanden. Darf ich sozusagen als... Das älteste St. Pauli-Mitglied hier in diesem Preis.
Zahle ich Mitglied im Übrigen.
Danke, dass du das nochmal erwähnst. Ja, ich zahle. Gut. Also ich finde, es passt alles richtig zu St. Pauli, gehört dahin, ist eine Verpflichtung. Ich stehe absolut dazu und auch was die soziale Rolle von St. Pauli betrifft. Bin selbst mit meinem Jugendprojekt dort zugegen im Verein und unterstütze das alles. Mir ist das manchmal aber bei uns im Verein viel zu viel nach vorne gestellt. St. Pauli hat
so ein spitzes Markenbild wie kaum ein anderer Verein. Wir haben immer 30.000 Zuschauer. Das können wir durchbuchen die ganze Zeit. Aber warum gelingt es uns nicht, so dazustehen, fußballerisch, wie Augsburg, wie Freiburg, wie Mainz? Das vermisse ich. Da können wir doch so viel über Bienenvölker reden. Das andere muss funktionieren.
Ja, aber ich sag mal, wir dürfen auch nicht den Fehler machen. Also wenn wir uns sportpolitisch engagieren, darf das einen Spieler nicht daran hindern, trotzdem die Linie rauf und runter zu laufen. Also, weil diesen Unsinn...
Das ist schon mal beruhigend. Ja, ich will auch mal gerne Fußball wiedersehen.
Aber ich will damit nur sagen...
Er möchte auch mal aufsteigen zum Beispiel.
Ja. Das wollte er damit sagen. Aber was Freiburg, Mainz und Augsburg, drei Beispiele können, du weißt es selber.
In zwei von den drei Vereinen habe ich gearbeitet im Übrigen.
Und da sind wir genau mit... Weißt du, wie es geht?
Ja.
Jetzt gehst du von St. Pauli weg und hast es nicht hingekriegt.
Genau.
Andreas, was los?
Ich kann mich nur entschuldigen.
Ja.
Sehr gut. Ich wollte nur sagen, wir müssen eben halt dieses Thema dürfen wir nicht gegeneinander aufwiegen, sondern ich finde, dass es gleichberechtigt ist, die ökonomischen Themen genauso wie die ökologischen Sachen. Aber wir dürfen sie nicht ganz hinten runterfallen lassen. Das ist doch unser Plädoyer. Wir sagen doch nicht, dass wir jetzt anfangen sollen, nur Bienenvölker anzulegen und dann gewinnen wir die Champions League. Das ist natürlich genauso ein Unsinn. Ja. Sondern ich sage nur, ökonomische und ökologische Themen müssen gleichberechtigt perspektivisch in ein Gesamtkonzept eingebettet werden, nicht mehr und nicht weniger.
Trotzdem würde ich eine Mannschaft sehen, gerne am Millantor, die auch den Anspruch hat, die Fähigkeit hat, aufzusteigen in die Bundesliga.
Was können die Bienen eigentlich dazu?
Könnt ihr mit in der Versammlung
anrufen? Machen wir gerade hier.
Das in größerem Rahmen diskutieren.
Es gibt aber eine soziale Seite auch nochmal, weil wir gingen ja aus von der Nationalmannschaft und das ist mir am Freitagabend nochmal so im Gegensatz zum Bundesliga-Alltag aufgegangen. Also die Verbindung wirklich zu denen, die Mannschaft unterstützen. Und das betrifft auch den Freundeskreis der Nationalmannschaft. Ich finde, da ist ein, es war sehr verhalten im Stadion. Zurückhaltend fast. Und
absolut.
Ja, mit der Stimmung. Wenn man das vergleicht mit einem ganz normalen.
Das hat auch Gründe, Reinhold.
Und das hat seine Gründe. Ja. Und das.
Ist das in Hamburg nicht immer so, wenn die Nationalmannschaft ist?
Es war sehr ruhig. Es war sehr ruhig. Und. Ich glaube, das ist das, da muss die
Mannschaft
viel Kredit zurückgewinnen.
Ja, aber da gibt es eine ganz einfache Erklärung.
Die Selbstgefälligkeit des letzten Jahres, da ist noch nicht sozusagen das Vertrauen wieder.
Ja, aber es ist einfach diese emotionale Entfremdung, was den Fußballfan insgesamt angeht.
Mit der Kommerzialisierung, mit der fetten Kohle was zu tun.
Ja, 1963, als die Bundesliga gegründet wurde, hatten wir 16 EVs. Da gehörte zu 100% der Verein dem Mitglied. Und das hat sich verschoben. Ja? Es sind neue Gesellschaften hinzugekommen, indem eben wir keinen Vereinsfußball mehr haben, sondern mittlerweile Kapitalgesellschaftsfußball. So, das heißt, es sind neue Gesellschaften hinzugekommen. Das heißt, das einzelne Mitglied hat nicht mehr das Gefühl, das ist mein Verein. Zweitens, wenn ich die Stadionnamen sehe, 1963 hatten wir Themen, die wurden nach regionalen Gesichtspunkten ausgewählt. Müngersdorf, Wedau-Stadion und wie sie alle heißen. Und heute wechseln die Stadionnamen, haben wir ein Beispiel, da wird in 10 Jahren 4-mal der Stadionname geändert. Das heißt, das zahlt alles auf das Thema der emotionalen Nähe ein, dass der Fan das Gefühl hat, das kann ich mir mein Zuhause.
Ja, aber irgendwo muss ja das Geld herkommen. Ich meine, wenn ich meine Vereinsstruktur beibehalten will und ich kann keine Investorengelder akzeptieren, zumindest keinen, der wirklich den Verein übernehmen will, dann muss ich eben alles vermarkten. Wie beim FC Bayern, wo jeder Eckball gesponsert ist und der Biertisch unten noch steht, oder früher zumindest. Oder eben auch der Stadionname sich 5-mal ändert.
Ja, aber ich sage
das doch, eine hängt ja mit dem anderen explizit zusammen.
Aber das eine, sage ich, ist natürlich, Investoren sind herzlich willkommen, auch bei St. Pauli. Aber sie müssen sich im Rahmen der, ich sag mal, unserer Strukturen und unserer Mitgliedschaft auch bewegen und an die Spielregeln halten. Und mir muss mal einer erklären, warum soll, weil das ja immer diskutiert wird, wenn 50+1 fällt, dann kommen die Henkelpötte nach Deutschland, wie das funktionieren soll. Du kannst am Ende einen Wettstreit gegen Oligarchen, Staatsfonds und chinesische Konglomerate nicht gewinnen, wenn du wirtschaftlich vernünftig handelst. Das heißt, wir müssen auch da mal aufhören, den Leuten immer zu erklären, wir müssen nur die Schleusen öffnen, dann kommt die Kohle rein und dann läuft alles. Das ist der falsche Weg.
Also wir müssen, glaube ich, scharf trennen zwischen der gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs, die besteht und manchmal auch nicht richtig wahrgenommen wird, auch wirtschaftlichen, finanziellen Entwicklungen. Da muss man kluge Strategien entwickeln. Vielleicht war da in der Vergangenheit das eine oder andere zu tump oder zu einseitig. Nur das Problem des deutschen Fußballs ist momentan nicht die ökologische Frage, sondern wie kommen wir aus dem Tief heraus, wie sind wir international attraktiv, wie erfolgreich spielt der einzelne Bundesliga-Club.
So, jetzt erholt ihr euch mal kurz. Ne? Dann müssen wir über den Detail von Paderborn noch reden, auf jeden Fall. Ne? Bisher macht ja auch Spaß in der Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann schalten wir natürlich auch noch gleich nach Geislingen zu Jürgen Klinsmann um 13 Uhr. Geht da das Benefitspiel los. Also, nochmal eine kurze Pause. Neue von Adel und Bent. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. Viel diskutiert gerade, Martin. Kommt dir das alles ein bisschen weltfremd vor? Ich glaube, du durftest 150.000 Euro ausgeben, ne, für Spieler.
Ja, durfte ich nicht, die haben wir ja. Ganz knallhart rausgehauen.
Wie viel durftest du denn?
Das war dann 155 wären es gewesen. Nee, aber das ist, was heißt weltfremd? Also die Gegebenheiten sind so, wie sie sind und man kann ja immer gucken.
Die sind so, wie sie sind.
Okay, da kann man gerne
schon ermahnt.
Auch die sind dann so. Ja. Nein, aber man kann ja sagen, jedes Jahr, oh, das haben wir nicht und wir müssen das. Aber am Ende kann ich auch sagen, wir haben was und das ist das, was wir da gerade machen und das ist dann der Weg. Und ich glaube, wenn jeder Verein immer nur nach oben guckt, was ich nicht habe, dann hörst du ja nie auf. Also wir gucken jetzt auf die Vereine wie Bremen, Augsburg, die schon wesentlich weiter sind als wir. Die gucken nach oben in die Euroleague, die gucken wieder auf die Champions League. Und Bayern sagt dann, wir müssen alle Schleusen öffnen, Geld verdienen, damit wir mit Menü mithalten können. Und das ist so das Problem, was ich habe. Wir sind Paderborn, wir gucken auf das, was wir haben und versuchen daraus das Beste zu machen. Weil nach oben zu gucken, ist, glaube ich, für uns nicht der richtige Weg.
Gut, dann gucken wir doch erstmal. Ne? Nach dem Totalabsturz, ne, ging es innerhalb von 2 Jahren, habt ihr es wieder geschafft, von der dritten Liga in die erste. Und viele Fans und Experten sagen, das war die herausragende Arbeit eines Mannes.
Steffen Baumgart, das Gesicht des Paderborner Höhenflugs. Seine Vorgabe, Powerfußball ohne Wenn und Aber.
Wir werden ja immer offensiv spielen. Also zumindest sehen wir in der Offensive viel mehr Chancen als in der Defensive. Und deswegen werden wir auch weiter offensiv agieren. Wir haben ja ganz klar gesagt, wir werden das ein oder andere auch mal mit einem blauen Auge da, ein blaues Auge kriegen. Aber vielleicht werden wir auch mal das ein oder andere mit einem blauen Auge davonkommen.
Mit diesem Chefcoach und diesem Konzept haben sie beim SC aus sehr wenig sehr viel gemacht. Preiswerte unterschätzte Spieler als Beuteschema. Vor der Saison 150.000 Euro für 11 Neuzugänge und nun 11 Millionen Budget. Damit wäre Paderborn auch in der zweiten Liga nur Mittelmaß. Paderborns Kader ist eigentlich nicht erstligareif. Doch das Konzept geht auf. In der Bundesliga läuft es zwar noch lange nicht perfekt, aber ordentlich. 2 knappe Pleiten zum Auftakt, zuletzt 1 Punkt gegen Wolfsburg. Und dennoch ärgern sie sich in Paderborn über die verschenkten Zähler. Das vielleicht beste Beispiel für die gute Arbeit von Martin Cioncono und seinem Team, Streli Mamba. In Cottbus solider Drittligastürmer, in der Bundesliga schon jetzt 2 Tore und 1 Assist. Dennoch, nur mit Powerfußball wird der Abstieg nicht zu verhindern sein. Also, wieso soll ausgerechnet Paderborn den Klassenerhalt schaffen, Herr Cioncono?
Die einfachste Frage gleich zu Beginn.
Ja, das wird sich ja zeigen. Also ich glaube, dass wir an das, was wir machen, absolut glauben. Wir stehen da zu 100% hinter. Wir werden nicht nervös, wenn es mal nicht klappt. Das hat der Steffen auch gerade gesagt. Wir werden sicherlich auch mal Lehrgeld zahlen müssen für unsere offensive Spielart. Aber ich glaube, dass der Weg, den wir beschreiten, versuchen, so viele Tore wie möglich zu schießen, uns mehr Erfolg bringt, als wenn wir sagen, wir haben dann am Schluss 3 Chancen und müssen die dann auch machen. Mhm.
Du glaubst nicht, dass es nur die Euphorie jetzt erstmal ist wieder?
Nein, das hat man ja im letzten Jahr gesehen. Also, als wir von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind, hat man auch gesagt, das geht nicht in der zweiten Liga. Und dann haben wir dort auch 76 Tore geschossen. Also, wenn man in 2 Jahren 166 Tore schießt, dann glaube ich, ist das schon auch ein ordentliches Zeichen, dass es funktioniert. Und danach ist der Kader zusammengestellt. Das ist unsere Spielphilosophie jetzt in Paderborn. Und wir werden das auf jeden Fall nicht ändern.
Wie viele Spieler hast du nochmal geholt für die 155?
Wir haben insgesamt 11 neue Spieler.
Andreas, wie macht man das?
Ja, man kann nur gratulieren, das muss ich wirklich sagen. Also was da entstanden ist, übrigens, Reinhold, wir haben 2-mal gegen Paderborn gewonnen letzte Saison, ne? Also beide Spiele. Ne? Aber das
hat,
ist,
hat aber trotzdem nicht gereicht. Ne? Nee, nee.
Die sind da, wo du gerne wärst mit unserem Verein und wir natürlich alle da gerne wären. Aber man kann nur sagen, wirklich großartig, was die mit diesem Mickey-Maus-Etat zu Wege gebracht haben. Da kann man einfach nur sagen, gratuliere. Ja.
Ja, ich meine, es gefällt ja auch diese frische Art irgendwie. Du hast, glaube ich, auch gesagt, wir eigentlich hätten wir 7 Punkte haben müssen, ne?
Ja, also wenn man die Spiele jetzt mal nüchtern analysiert, musst du nicht unbedingt in Leverkusen verlieren. Wir müssen gegen Freiburg gewinnen und vom Chancenverhältnis her hätten wir auch in Wolfsburg was mitnehmen können. Und dann würden wir jetzt nochmal anders dastehen, aber das ist so, wie es ist. Und wir nehmen das weiterhin an und versuchen dann am Wochenende gegen Schalke zu gewinnen.
Wie würdest du eure Spielweise beschreiben? Attacke?
Naja, jetzt Attacke würde ich wieder Pressing nicht, oder Gegenpressing.
Nee, also das ist Attacke ist ja das falsche Wort. Also wir sind halt sehr, sehr offensiv ausgerichtet mit einem unheimlich großen Speed innerhalb des Kaders. Also wir haben 9 Leute, die
Schnelligkeit.
Genau, mit 9 Leute, die sehr, sehr schnell sind und versuchen halt doch viel Fußball zu spielen. Und ich glaube, wer uns bis jetzt gesehen hat, der sieht halt, dass wir nicht nur einen oder zwei Jungs haben, die Tore schießen können, sondern eine ganze breite Masse. Und das ist halt dann auch schwer zu verteidigen für den Gegner. Und das versuchen wir halt umzusetzen.
Kann das gut gehen? Was glaubst du?
Ich hoffe. Ich hoffe es echt. Also ich habe mich mit Martin ja vor der Sendung lange unterhalten.
Ja.
Und das, was da passiert, finde ich, ich habe es ihm angesagt, ich saß ja ein paar Mal in der Sendung, da ist ein Verein, der sich Gedanken macht, geschlossen, über einen Weg, den er geht und nicht irgendwo anders hinschaut und sagt, wir müssen das machen, hol 28 Trainer, schmeiß Spieler wieder raus, sondern sie nehmen ihre Begebenheiten an, entschließen sich für einen Weg und den wollen sie durchziehen. Und das Schönste daran ist, wenn du bei Paderborn zuschaust, dann macht es auch noch Spaß, weil Fußball spielen einfach, weil da was abgeht und nicht irgendein Geschiebe von links nach rechts und 8 Mann in der eigenen Hälfte stehen und versuchen, ein Tor zu verhindern, sondern da passiert was und mich persönlich freut es keine Idee.
Also nicht diese Passivität, die wir eben bei der deutschen Nationalmannschaft gehört haben.
Aber genau das auch einzuplanen und dann eben nicht unruhig zu werden, dass man anerkennt und sagt, eigentlich hören wir vom Standort her vielleicht eher in die zweite Liga und wir lassen uns nicht verrückt machen, ja, wenn wir jetzt am Ende auf den Abstiegsplätzen stehen, sondern wirklich zu verinnerlichen, dass es nach dem 34. Spieltag auch wieder einen ersten Spieltag gibt. Und das finde ich auch perfekt. Das sind genau die Herangehensweise von Freiburg, von Augsburg, von Mainz, wie sie alle heißen, die am Ende immer die Schere im Kopf haben und sagen, jawohl, eigentlich kann es uns auch jedes Jahr erwischen und da wird kein wirtschaftlicher Blödsinn gemacht. Und deswegen finde ich auch, muss man alle Daumen drücken, dass solche Wege dann auch wirklich Erfolg haben.
Ich finde es aus dem Gespräch hervor, ich finde es halt, sie haben eine Idee, wie sie das Spiel spielen wollen. Danach richten sie alles aus. Das heißt, sie holen sich Spieler, die da reinpassen und die müssen nicht unbedingt den Namen haben und 20 Millionen kosten, sondern sie sagen, das ist das, was ich auf der Position brauche. Dieser Weg wird gegangen von allen.
Hört sich aber extrem schwierig an,
die zu finden. Ist nicht schwierig, ist einfacher. Du kannst das Gegenbeispiel nehmen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, aber du kannst es so wie HSV machen und 25 Trainer und Sportdirektoren trauen und Geld rausschmeißen und du bist immer noch da, wo du bist. Oder du sagst, du gehst mal einen anderen Weg mit den Voraussetzungen, die du hast. Und du kümmerst dich um gewisse Dinge und alle gehen in dieselbe Richtung und es ist personenunabhängig. Und das, was da passiert, und ist ja nicht nur jetzt, was er gesagt hat, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, sie begeistern und das mit Spielern. Wenn wir hier rumgehen, werden wir wahrscheinlich von uns allen nicht mal 3 Namen zusammen bekommen von Paderborn. Und trotzdem sorgen sie in der Bundesliga jetzt schon für Furore und hatten die Chance, dass sie 7 Punkte holen. Also à la bonne.
Danke.
Genießen, ja, genießen. Danke. Lebt der Trainer das so vor? Ist so mein Eindruck auch, ne?
Also ja, das ist ja, also man muss ja das auch mal 1-2 Jahre zurückdenken. Also der Markus Kröschel, also mein Vorgänger, hat das ja auch mit angeschoben. Also das jetzt alles mir in die Schuhe zu schieben, das halte ich für falsch. Sondern wir haben ja irgendwann angefangen, diese Idee mit diesem offensiven Fußball einfach mal durchzudenken und zu sagen, was garantiert uns mehr Erfolg? Dann sind wir darauf gestoßen, dass für Paderborn, man muss das ja immer so ein bisschen auch differenzieren. Wir haben uns überlegt, oder das ist auch meine Idee, welcher Fußball passt zu Paderborn? Also wir sind eine kleine Stadt, wir haben eine wachsende Uni, wir sind sehr familienfreundlich, wir haben Nixdorf mit dem Computerunternehmen, was ja auch in die Zukunft denkt. Und dann lass uns doch einfach das Thema offensiv angehen, so wie die Stadt halt auch ist. Das nimmt der Fan uns auch ab, diese Art Fußball zu spielen. Und das hat zum Glück jetzt 2 Jahre super funktioniert. Wir planen jetzt, also wir versuchen kurzfristig die Sachen zu lösen. Ich plane das aber schon auch mittel- und langfristig mit einer kleinen Agenda. Wo stehen wir in 3, 5, 7 oder 10 Jahren?
Dann sag mal, wo steht ihr denn?
Ja, das erarbeite ich ja gerade aus mit meinem Team, um halt auch den Verein dahin zu stellen, dass wir personenunabhängig funktionieren. Also es muss nicht mit meinem Namen verbunden sein, sondern ich sag, das Vereins im Leben steht halt immer über allem. Und alle Leute, die kommen, sollen sich halt danach richten, wie der Leitfaden gezogen
wurde. Aber du willst ja nicht wieder absteigen, ne?
Das natürlich will ich nicht wieder absteigen, das ist ja überhaupt keine Frage. Wir wollen schon und für uns den maximalen Erfolg haben, aber da gibt es ja ganz viele Wege. Und wenn ich jetzt unseren Etat anschaue und den Etat eines durchschnittlichen Bundesligisten, der vielleicht 4-mal höher ist, dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt einen Spieler für 2 Millionen Euro kaufe, wie hoch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich wegen dieses einen Spielers nicht absteige? Ja. Also das sehe ich für ziemlich gering. Dann sage ich mir, für das Geld, was ich dann überhabe, die 5.000, die ich nie ausgebe, da kaufe ich lieber noch unserem Physiotherapeuten ein neues Elektrogerät, dass wir nachhaltig arbeiten können und die Strukturen langsam anpassen, dass wir irgendwann wirklich so wettbewerbsfähig sind, dass wir sagen, wir komm ein bisschen näher. Das ist so meine Idee.
Hat die Region das schon irgendwie realisiert? Wissen alle auch über Paderborn hinaus, was da für ein Fußballmärchen gerade stattfindet? Ich war überrascht, dass, aber bitte korrigiere mich, das Heimspiel gegen Freiburg war nicht ausverkauft?
Es war knapp dran. Es war ein bisschen wundernswert, war das schon. Ja. Aber das also ist der Ostwestfale, ich meine, du weißt es selber, der ist ja erstmal zurückhaltend. Der ist ja auch erstmal zurückhaltend.
Auf der anderen Seite, weißt du?
Ja, auf der guten Seite, also ich weiß.
Aber es ist natürlich eine Chance an der Region, da einen Bundesligisten zu etablieren.
Das sehen wir halt auch, aber wie gesagt, man muss ja immer gucken, wo war man vor 2-3 Jahren? Also drei Jahren war der Verein eigentlich, da hätte ich mir ein Grundstück kaufen können auf dem Trainingsgelände. Da hätte ich mir wahrscheinlich das Geschäft meines Lebens gemacht. Und jetzt ist das wieder in die andere Richtung gegangen. Und wir haben halt aus den Fehlern, glaube ich, schon gelernt. Mhm. Und viele haben ja auch gesagt, boah, bloß nicht aufsteigen, dann geht der Scheiß ja wieder von vorne los. Und dann sind wir auch überschuldet. Und deswegen sage ich halt, lass uns demütig an die Sache rangehen. Lass uns zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und damit versuchen wir, das Beste rauszuholen und keine Luftschlösser bauen. Weil das wäre für die ganze Region tödlich, wenn das gleiche Spiel wieder von vorne losgeht.
Aber ist denn der Bielefelder oder Bad Salzuflen, ja?
Ostwestfale.
Ostwestfale, okay. Kommt denn der aus einer anderen Stadt, traut sich auch nach Paderborn? Oder wie ist das?
Ja, ich hoffe. Also wir sind ja dabei, jetzt auch ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Also das ist ja auch so ein Grund, warum wir nicht unbedingt ins Trainingslager fahren im Sommer, weil wir sagen, dann spielen wir lieber in den umliegenden Ortschaften, um halt auch ein bisschen Paderborn näher zu bringen, dass sie ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir haben zum Beispiel im Standpunkt Paderborn Richtung Osten, ist ja bis Erfurt nichts. Das ist jetzt Kassel, die sind ja durchgereicht worden. Da ist nichts, deswegen spielen wir dann halt auch mal in Northeim oder wir machen da auch mal so ein bisschen Eigenwerbung. Also dass die Leute in Deutschland dann schon wissen, dass es gibt Paderborn.
Also, wunderbar. Erstmal willkommen in der Bundesliga, kann man einfach mal sagen. Wir gehen jetzt mal über Paderborn, wieder zur Nationalmannschaft bzw. zu Jürgen Klinsmann. Jürgen ist uns zugeschaltet in Geislingen. Hallo, grüß dich Jürgen.
Ja, hallo miteinander.
Erzähl, was erwartet uns heute da?
Ja, wir sind hier in Geislingen und es erwartet uns ein Benefitspiel für ein Kinderhaus, das wir hier am Aufbauen sind, für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren über meine Hilfsorganisation Agapedia. Das wird ein Kinderhaus, das hier von der Stadt und auch vom Verein und vielen Organisationen unterstützt wird, im großen Maße auch von der Organisation Herzenssache. Und da haben wir gesagt, nichts Besseres, als so einen Startschuss zu geben über ein Fußballspiel. Natürlich hätten wir gerne, dass du und Thomas und Christian auch dabei gewesen wären, aber ihr habt ja was zu tun da in München. Also es ist einfach ein Event, wo die Leute zusammenbringt, die Region zusammenbringt. Und wir haben viele tolle Spieler, die mitkommen, also jetzt aus unserer Generation, die Generation danach. Und dann auch viele Lokale, weil der SC Geislingen hier ja mal vor in den 80er Jahren mal ganz großartig den HSV im DFB-Pokal geschlagen hat. Also von daher erwarten wir so 3.000, 4.000 Leute. Es regnet ein bisschen, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Und ist einfach schön, was der Fußball da bewegen kann.
Okay, wir übertragen das natürlich auch gleich. Du hast VfB angesprochen. Was ist da denn los gewesen? Wir haben alle gedacht, Jürgen, mach das jetzt dort. Und dann doch nicht.
Und dann doch nicht, na? Ja, tut mir leid. Nein, es gab ganz einfach Gespräche und die Gespräche sind nicht dahin gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und dann ist es besser, wenn das da nicht im Moment passt, dann sagen wir das lieber ab. Und in der momentanen Situation, wie auch der Verein da aufgestellt ist, da passe ich dann nicht rein. Und deswegen die Entscheidung, ihn lieber gleichzeitig, also rechtzeitig da abzusagen.
Also keine Chance mehr?
Ja, im Fußball weiß man nie, ne, was morgen ist, was in 6 Monaten ist oder im Jahr ist. Ich hätte nie gedacht, dass du mal so eine Talkshow führst.
Ich mache dir 2 Euro. Wir zahlen schon für dich. Entschuldigung, das haben wir nicht zugehört. Das ist für einen guten Zweck, Jürgen. Also mit den Personen, sagen wir mal so, die da sind, wird das nichts.
Wenn du damals bei Bayern gesagt hättest, als wir noch Spieler waren, dass ich mal Bundestrainer werde, dass ich mal den FC Bayern trainieren darf, dass ich mal USA trainieren darf und viele Stationen, die wir im Leben durchlaufen. Deswegen ist es immer so, dass du niemals nie sagen darfst. Aber in der momentanen Konstellation, wie der Verein da aufgestellt ist, passe ich da nicht rein. Also wer weiß, wie es da später mal ausschaut. Aber die Tür ist da immer offen. Im Fußball lassen wir die Türen ohnehin immer offen. Von daher sehen wir mal, was abläuft in der Zukunft.
Jürgen, ich habe noch 2, 3 Fragen. Bleib bitte ganz kurz da. Wir machen nur einen Spot. Wir müssen das Geld wieder reinholen hier für dich.
Ja. Gut gelaunt. Ist gut gelaunt.
Geisling.
Geisling.
Geht sofort weiter.
Der Eitel im Hintergrund. Hm? Der Eitel im Hintergrund.
Ach da, ja.
Ganz links.
Ja, ja, hab ich gesehen.
Immer da. So, Jürgen, wir haben Anfang der Sendung fast eine Stunde über die Nationalmannschaft gesprochen, über das Spiel gegen die Holländer. Hast du mit Jogi Löw schon sprechen können?
Ja, ich hatte eine kleine Unterhaltung mit Jogi danach, aber die Fakten liegen da auf dem Tisch. Ne? Das war wohl nichts mit dem Spiel. Er war auch sehr, sehr selbstkritisch. Die Spieler waren sehr selbstkritisch. Wir hätten uns gerne ein bisschen anders vorgestellt, aber wenn man vorher vielleicht gesagt hätte, es gibt einen Sieg und eine Niederlage mit den Holländern in der Europameisterschaftsqualifikation, hätte man vielleicht gesagt, das nehmen wir. Natürlich ist es enttäuschend, vor allem wenn man zu Hause verliert. Noch haben wir in der Geschichte Hamburg, ne, von früher mal. Aber jetzt sind sie natürlich im Zugzwang. Ja, jetzt müssen sie nach Nordirland und morgen Abend dann punkten. Aber ich glaube, die werden auch punkten.
Okay. Die Fights gegen Holland hast du auch in anderer Erinnerung, wenn ich mich da richtig erinnere. Was muss anders werden denn morgen in Belfast?
Ja, ihr seid doch die Experten. Na?
Ja, wir waren aber nie Bundestrainer. Also entschuldige.
Jetzt von außen betrachtet, na, wir schauen das uns ja alle von außen an und wir sind alle Fans und haben alle unsere eigene Meinung. Und dann, ich denke mal, dass sie natürlich ein bisschen den Aggressivitätslevel nach oben schrauben müssen. Wir haben uns da ein bisschen einschüchtern lassen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und da ist es, wir haben eine junge Generation, die jetzt herangeführt wird und die hoffentlich sich in die richtige Richtung entwickeln wird. Aber im internationalen Bereich musst du halt auch die Füße dann dagegen setzen und auch die Durchschlagskraft haben und den Durchsetzungswillen haben, letztendlich dem Gegner dann auch weh zu tun. Und wir haben den Holländern in keinster Weise wehgetan. Also hoffen wir, dass wir da gegen die robusten Nordiren besser ausschauen und drücken der Mannschaft natürlich alle Daumen.
Wieso haben wir so große Probleme in der Defensive, Jürgen?
Ja, ich denke halt einfach, dass es gibt einen Unterschied zwischen Bundesliga oder ich sage jetzt mal Clubfußball und internationaler Klasse. Den kennst du genauso gut wie ich. Du musst ja einfach imstande sein, ein oder zwei Levels hochzuschalten, wenn es mit Mannschaften wie jetzt Holland dann so ein Spiel zustande kommt. Und die Räume sind wesentlich enger als im nationalen Wettbewerb. Die Entscheidungsschnelligkeit, die du haben musst, Dinge zu erkennen, ist viel, viel schneller. Und das haben uns die Holländer gezeigt. Na, die haben uns keinen Platz gegeben. Ein Timo Werner, der momentan einen super Lauf hat in der Bundesliga, hat sich nicht mal drehen können in der Zeit, zu dem er auf dem Platz stand. Und da werden die halt relativ schnell auch die Grenzen aufgezeigt. Aber das ist auch dann ein Lernprozess, den die jetzt durchlaufen müssen. Und die werden den durchlaufen und sie werden wachsen damit.
Hm. Jürgen, du musst dich, glaube ich, gleich umziehen. Letzte Frage. Rückkehr nach Deutschland? Bei dir geplant?
Ja, ich bin ja heute in Deutschland. Ja. Nein, Thomas,
so mit Sack und Pack.
Ich bin immer am Pendeln, ich bin immer mit Sack und Pack. Also Kalifornien wird für uns immer praktisch der Anlaufspunkt sein, der Lebensmittelpunkt sein. Aber wenn es mal ein weiteres Abenteuer gibt, das wir angreifen werden, dann ziehen wir auch gerne nach Europa oder nach Deutschland oder wo auch immer das ist. Die Flexibilität haben wir jetzt. Wir haben die Kinder fast aus dem Haus. Die Tochter hat gerade Abitur gemacht. Von daher, wie gesagt, schon vorhin erwähnt, man weiß nie, was morgen ist. Also wir halten das alles offen.
Jürgen, dann vielen Dank. Wir sind gleich, wie gesagt, live beim Spiel dabei. Alles, alles Gute. Pass auf die Knochen auf.
Vielen Dank. Bis nachher. Bis nachher. Ciao.
Mach's gut. Gut drauf, ne? Wahnsinn. Ne?
Sehr
erfrischend.
Entspannt.
Ja. Warum wird das
mit dem VfB abgesagt hat, der kann jetzt durchatmen.
Ganz in Lasten des Weltmatze.
Hätte aber eigentlich gut gepasst, Harald, oder nicht?
Bitte?
Hätte aber eigentlich ganz gut gepasst, ne?
Ja, aber er hat es ja gemerkt von gewissen Leuten, von gewissen Firmen im Aufsichtsrat bis zu anderen Dingen, dass da gestreut wird, obwohl noch überhaupt nicht über Finanzen geredet worden ist, dass er zu hohe finanzielle Forderungen gestellt hat. Das sind natürlich alles Dinge, da sieht man, dass es schwer wird und da ist es dann doch schöner, in Kalifornien zu leben.
Weißt du doch gar nicht, Mensch, immer auf an der Stelle. So, gleich noch Mitgliederversammlung in Köln. Da wollen wir auch nochmal hinschalten. Kollege Lukas Rott ist vor Ort. Es könnte Ärger geben, munkelt man zum Beispiel. Es gibt zumindest Veränderungen im Personal. Freie von Adeln und Band. Wir sind nochmal zurück, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24. Doppelpass. Eine Frage hast du nicht beantwortet, fällt mir gerade ein. Ne? Wo wolltest du in 3 Jahren jetzt stehen?
Also in 3 Jahren hoffe ich, dass wir noch in der Bundesliga spielen, aber so der grundsätzliche oder die grundsätzliche Ausrichtung ist es, dass ich versuche, den Verein unter die Top 30 in Deutschland zu platzieren, dauerhaft. Dass wir immer 8., 9., 2. Liga. Ich glaube, das ist für Paderborn ein ambitioniertes, aber reelles Ziel. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir zufrieden.
Und in 5 Jahren? International.
Ja, ich wehre mich auch dagegen nicht. Aber man sollte sich keine Luftschlösser bauen, sondern realistisch an die Sache rangehen.
So, die Aufsteiger bisher, eine Bereicherung für die Liga. Der 1. FC Köln ist ja auch wieder dort angelangt. Und wir schalten jetzt nach Köln zu Lukas Rott.
Guten Tag.
Lukas, was ist... Gibt es Ärger oder was ist heute zu erwarten?
Noch nicht. Also in wenigen Momenten beginnt sie hier, die Mitgliederversammlung beim 1. FC Köln. Und dann dürfen die Mitglieder hier einen neuen Vorstand wählen. Das ist der wichtigste Punkt heute hier auf der Tagesordnung. Und da, ja, da gibt es so ein bisschen Ärger, denn der alte Vorstand um Toni Schumacher und Markus Ritterbach, ja, der ist nur widerwillig aus dem Amt ausgeschieden oder scheidet heute aus. Und jetzt darf man abwarten, ob der neue Vorstand, das Trio, wo der Präsident dann Werner Wolf sein wird, heute hier eine Mehrheit bekommt.
Irgendwie geistert jetzt auch der Name Erich Rutemöller in Köln rum. Was bedeutet das für Armin Fee?
Ja, was das bedeutet, das können wir auch noch nicht so richtig absehen. Definitiv ist es für ihn natürlich eine Veränderung. Da werden wir heute gespannt den Worten des neuen Vorstands bzw. den Kandidaten lauschen und mal abwarten, wie sie sich die Rolle von Erich Rutemöller, der ja dann von der Fortuna zum 1. FC Köln wechseln würde, vorstellen.
Gibt es noch eine andere Personalie, die wackeln könnte?
Bislang noch nicht. Also da ist bei uns noch nichts bekannt. Wir müssen hier abwarten, was hier in den 5 Stunden, Pi mal Daumen, dann passiert.
Ja, so lange können wir aber nicht warten jetzt, also 5 Stunden. Andreas, du kennst das ja auch ein bisschen.
Wie ist jetzt wieder Mitglied beim 1. FC Köln im Übrigen.
Alles Weitere gibt es dann bei Sport1.de.
Ja. Ich bin ja auch zahlendes Mitglied beim 1. FC Köln und kann leider nicht an der Mitgliederversammlung heute teilnehmen. Aber ich denke schon, wenn es tatsächlich auf Erich Rutemöller hinausläuft, kann ich nur sagen, ich glaube, wir haben ja eben kurz auch drüber gesprochen, er ist menschlich integer, er ist fachlich unumstritten. Also das ist sicherlich ein Gewinn für jeden Verein, was die Persönlichkeit angeht. Wie das im Innenverhältnis dann zu regeln ist, das werden die Protagonisten sicherlich dann für sich entscheiden müssen. Aber von der menschlichen Seite her ist Erich Rutemöller, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben.
Aber braucht der 1. FC Köln einen neuen sportlichen Berater?
Ja, ich kenne das Konzept jetzt dahinter nicht. Das müsstest du vielleicht mal Herrn Wolf einladen, den zukünftigen Präsidenten.
Machen wir in diesem Moment damit, ja.
Kann das erklären. Also von daher, bisher hat die sportliche Führung ja zu erkennen gegeben, dass sie auch sportlichen Erfolg haben in der alten Konstruktion. Also von daher, gut. Aber wie gesagt, mir steht es da jetzt nicht zu, kluge Ratschläge zu geben.
Reinhold, was glaubst du?
Ich kann in der einen Einschätzung, Andreas, nur unterstützen. Erich Rutemöller ist einfach ein feiner Kerl im besten Sinne. Da ist nichts irgendwie einer, dass da einer taktisch spielt oder versucht, den anderen wegzuschieben. Ist ein Stück FC-Geschichte. Wir erinnern uns immer noch an den Trainer Erich Rutemöller im blauen Pullover, wo er da stand und immer länger zog nach unten mit einer fast naiven Offenheit über seine Taktik geredet hat, dass wir alle gedacht haben, Mensch, so ein Fußballtyp, so ein Fußballtrainer gibt es noch. Und er war damals eine echte Bereicherung in einer schwierigen Zeit beim 1. FC Köln. Das ist bei ihm so eine ganz ehrliche Geschichte. Seine Liebe zum Fußball, die ist schon fast legendär.
Lukas, hört uns noch zu. Lukas, aber es ist doch keine Notwendigkeit eigentlich da. Ne? Die Geschäftsführer haben gut gearbeitet, der Sportvorstand.
Ja, Notwendigkeit ist nicht da. Ich glaube, man braucht da einfach so ein bisschen ein sportliches Gesicht für diesen Vorstand. Das sind 3 Herren, die kommen aus der Wirtschaft und waren den Fans nicht so wirklich bekannt. Und jetzt durch diese Personalie Rutemöller hat man natürlich so ein bisschen ein Gesicht für diesen neuen Vorstand. Und deshalb wurde das Ganze gestern auch noch platziert. So zumindest meine Einschätzung.
Und nochmal die Frage, was ist mit Armin Fee? Wir kennen Armin ja alle, der ist ja relativ konsequent in seinen Entscheidungen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der begeistert ist, dass jetzt eben dieses sportliche Gesicht nicht mehr er ist, beziehungsweise dass da noch ein neuer Berater dazukommt, der ihm vielleicht ja, mit reinreden wird. Also ich bin gespannt darauf, wie Armin Fee heute hier reagiert.
Dann vielen Dank, Lukas, du bleibst beim Ball. Für uns haben wir gehört, auf sport1.de gibt es dann alle notwendigen Informationen. Und Laura, übernimmt nochmal bitte.
Genau, wir sind den Zuschauern noch für die Auflösung des Live-Votings schuldig und das wollen wir natürlich noch nachreichen. Also kann Hummels der DFBF sofort helfen? 71% von Ihnen zu Hause sagen ja, definitiv 29% nein, also nicht ganz so eindeutig wie eben das Ergebnis bei Joachim Löw eben. Dann sagen wir noch danke für die Spenden, sind wieder einige eingegangen. 10 Euro zum Beispiel von Mike Ostermann, 10 Euro vom Aue-Fanclub aus Gornsdorf im Erzgebirge und 50 Euro vom FC Bayern-Fanclub Rude Mösler. Also vielen Dank dafür. Und wir füllen das Schweinchen noch ein bisschen mehr und zwar mit schöner Wohn Polarweiß. Sie kennen das, die weiße Weste. Im August waren das insgesamt 9 weiße Westen in der Fußball-Bundesliga und pro weiße Weste gibt es 50 Euro. Macht also insgesamt 450 Euro, die auch noch reingehen. Und Alexander Nübel, der Mann, der zweimal den Kasten also komplett sauber gehalten hat. Er führt das Ranking an.
Wunderbar, vielleicht können wir das noch schnell zeigen. Andreas hat sein eigenes Geld mitgebracht. Halt das mal in die Kamera.
Ja gut, wir sind ja immer bekannt für unsere eigenen Wege. Also von daher kann ich nur sagen, den Millern-Tor-Taler, den spendieren wir natürlich heute auch. Ist ja klar.
Nach 30 Jahren ist definitiv Schluss bei dir jetzt?
Bitte?
Nach 30 Jahren hörst du wirklich auf oder erstmal eine kleine
Auszeit? Kümmere ich mich jetzt um den Haushalt, um meine Frau und den Rest. Und ja.
Alles Gute dafür, ja.
Vielen Dank.
Martin, herzlichen Dank für den Besuch.
Gerne.
Euch auch alles Gute.
Vielen Dank.
Sag dem Trainer Bescheid, er soll vorbeikommen, ne?
Mache ich.
Ich kann ein bisschen mitreden mit uns. Ja. Danke an euch, an die Runde, Laura, Hajo von Halen und Ben. Danke ans Publikum. Ja, schönen Sonntag wünsche ich uns allen. Ne? Ja. Bis nächste Woche. So, gib mir mal was. Danke. Zum Wohl. Und jetzt viel Spaß. Bin gespannt. Na, Jürgen Klinsmann ist immer noch fit. Da brauchen wir gar nicht hingucken. Also Geisling geht es jetzt weiter. Und, bleiben Sie dran. Bis dann.